Schließ nun die Augen und stell dir vor, dein Mittelscheitel sitzt, deine Schuhe haben große, schwere Sohlen, um deinen Hals hängen kleine Plastikschnuller. Warum nur vorstellen? Wir bringen die 90er zurück. Back for good. Der 90s Takeover. Jetzt auf MTV.
Never forget. Der 90er Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.
Oi, oi, oi.
Ach so,
wollte ich schon immer mal laut in den Mikro rufen.
Ich dachte, wir fangen an mit 1, 2, 3, 4.
Ach so, können wir auch machen. Und,
wir haben jetzt sogar schon beides gemacht. Jetzt,
ja, okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Never Forget, dem 90er Podcast vom Musikexpress, zusammen mit euren Hosts, sagt man ja. Stefan Rehm-Rosanes sitzt mir wieder gegenüber.
Und Fabian Söldhoff.
So, wir sind nicht alleine. Wir haben heute mal wieder
Gott sei
Besuch.
Dank. Sehr Gott sei Dank.
Gott sei Dank, jetzt geht's schon los mit dem Wortspielen. Sollen wir das machen, bei jedem Wortspiel einen trinken, wie wir neulich bei dem Namen Tobi Kuhn jedes Mal einen trinken wollten?
Zum heutigen Thema wird es sehr gut passen.
Okay.
Lass uns das aber heute dann auch bei dem Namen Tobi Kuhn machen.
Gehen wir sehr nüchtern hier raus.
Kommt ganz neu vor. Gedroppt wird.
Wir haben ja auch nur Wasser und Kaffee da, also ne? Nicht, dass ihr denkt, wir saufen hier wirklich. Das machen wir nur abends. Und wir haben dazu nicht zum Saufen, sondern zum Sprechen über das heutige Thema einen Gast eingeladen. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Herzlich willkommen, Thorsten Nagelschmidt.
Hallo, hey.
Ich möchte kurz, bevor wir dich vorstellen, so viel kann ich schon sagen, für die, die es nicht wissen und trotzdem eingeschaltet haben. Thorsten,
was habt ihr hier zu suchen?
Bekannt als Thorsten Nagelschmidt in erster Linie, wurde von uns aber heute auch eingeladen, weil wir über Deutschpunk sprechen wollen. Und Nagel, so sein Spitzname, gründete in den 90ern eine Band namens Muff Potter. Ich stelle euch gleich ausführlicher vor, möchte gerne kurz eine Durchsage in eigener Sache machen, möglichst früh in der Sendung, damit viele hören, weil die Leute springen ja ab irgendwann.
Ach so.
Ach echt?
Ja, also kann man glaube ich nachhalten, mache ich nicht. So, man wird dann nur betrübt.
Tu, was du nicht lassen kannst.
Ich schaue mir nur an, wie viele Leute uns hören und abonnieren und das machen zum Glück sehr viele und da bin ich schon beim Punkt. Wenn all ihr da draußen, die uns schon abonniert habt und bald noch abonnieren werdet, auch mal bitte auf Instagram gehen könntet und Never Forget dem 90er Podcast dort folgen, wäre ich sehr, sehr dankbar. Denn auch dort steckt viel Arbeit drin, man mag es ja nicht glauben, verstehen viele Leute bis heute nicht. Ich möchte, dass das mal irgendwie geehrt und quotiert wird und ich möchte, dass ihr uns auch dort folgt und noch mehr kommentiert. Wir haben schon einige Stammhörerinnen und Hörer übrigens. Mhm. Da freue ich mich sehr drüber. Die hinterlassen auch immer sehr konstruktive Kommentare. Und das kann man dort tun, weil man uns ja so selten hier im Studio antrifft. Hier kann man ja nicht vorbeilaufen.
Sollte ich da auch mal vorbeischauen auf diesem Instagram?
Ich habe dir schon einen Account angelegt und troll immer rum.
Ja, solange du das machst. Du hast da völlig mein Segen.
Genau. Eine Frage, die dort aufkam, war übrigens neulich, oder eher eine Kritik war, ihr macht mich ganz rappelig mit all diesen Andeutungen, welche Folgen ihr denn noch machen könntet, über welches Thema. Und dann habe ich das mit aufgeklärt und gesagt, dass wir das wirklich wollen, wenn wir das sagen, aber es noch nicht wissen. Und da war die Hörerin ganz überrascht, weil sie dachte, wir hätten ja so eine fertige Staffel produziert, was wir natürlich nicht haben. Das ist so spontan, wie es klingt. Das ist nicht aufgesetzt hier, wir sind total real. Wir wissen manchmal, wir wussten bis vor einer Stunde nicht, dass Nagel kommt. Das wussten wir natürlich, kleiner Scherz. Aber
so ungefähr
stimmt das schon. Das ist so sehr, sehr im Flow hier. Sprich, wünscht euch weiter auch Themen und folgen denn.
Wünscht dir was.
Ja, genau.
Wir sind schon wieder im Deutschen Punk.
Kauf mich Folge.
Genau, kauf mich sowieso.
Ja. Habe ich schon gesagt, dass das das erste Album war, was ich mir jemals gekauft habe?
Kauf mich.
Ja, natürlich. Was sonst? Ja, okay, ja. Ich kauf's. So.
Ganz klar.
Spätzünder, wie immer. Und wir haben keinen Masterplan wie Oasis, aber genau, wünscht euch was. Das Einzige, muss ich auch sagen, ich würde schon sehr gerne mal in meinem Leben eine zweite Staffel ankündigen, wegen des unglaublichen Erfolgs der ersten Staffel. Mhm. Dafür müsste ich vielleicht noch eine Netflix-Serie produzieren.
Oder die Staffel geht einfach endlos weiter.
Die längste Staffel der Welt.
Genau.
Ja.
Ach so, stimmt, da gab es von Wolfgang Petri, oder? Die längste Single
der Welt. Die längste Single der Welt und den längsten Schokoriegel der Welt.
Gab es da nicht sogar die längste Single der Welt Teil 1 und dann noch sogar noch Teil 2? Was ja irgendwie ungefähr so sinnlos ist wie die unendliche Geschichte 2.
Das war so der Hitmix, ne?
Ja, genau. Ja,
wenn man nicht wusste, welche Single jetzt
von Wolfgang Petri kommt. Aber weiterhin wünscht euch Folgen zum Schlager-Revival der 90er, dann machen wir das auch.
Genau, und das Geile wäre auch in einer neuen Staffel mit noch mehr Produktionsbudget, dann könnten wir auch sagen, ist jetzt von Rick Rubin produziert oder Tobi Kuhn.
Stimmt.
Wer weiß.
Cheers.
Nichts gegen Marlon, unserem aktuellen Produzenten, der macht seine Sache genauso super.
Es ist der, so, der gerade gegangen ist und gesagt hat, wo Rekord ist.
Genau. Ja, ja. Der
geht jetzt mal essen.
Macht er einen Scheiß mal allein. Ja, ich bin raus hier.
Der vertraut uns sehr. Apropos Arbeit. Heute geht's um Deutschpunk. Und damit um ein Genre, dessen Protagonisten, ich stelle jetzt gleich mal steile Thesen und Klischees in den Raum, vom Thema Arbeit vielleicht nicht so viel hielten. Einer von ihnen hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Arbeit. Nagel, nämlich Thorsten Nagelschmidt, pardon.
Und ich bin heute als beide da, ne?
Also genau, das sagen wir auch kurz, bevor wir auf Record gedrückt haben, hat Thorsten uns verraten, dass Nagel ein Charakter wäre, was ich nicht wusste. Und dann können wir gleich mal gucken, ob man erkennt, wann du wer bist.
Mhm, genau, ist für mich auch spannend, ob ich da so switchen kann, so problemlos.
Okay. Thorsten Nagelschmidt hat einen Roman geschrieben. Nicht nur einen, das ist der vierte?
Das fünfte Buch, der vierte Roman.
Genau. Arbeit ist im Frühjahr im S. Fischer Verlag erschienen, mitten zu Corona-Zeiten. Die Lesungen mussten auch erstmal ausfallen.
Aufgefallen
leider.
Hätten sie schon.
Genau. Ja, es gab ein paar, die sind tatsächlich dann echt, stimmt, aufgefallen. Also, genau. Dass es überhaupt welche gab.
Und jetzt kommt die ausführliche Vorstellung. Korrigiert mich immer, wenn ich irgendwas Falsches sage. Aber wir wollen ja alle hier abholen und auch den Hörern sagen, wer hier an ihrem Ohr
klebt. Oh Gott,
ich wollte gerade nagt sagen, aber der mir leider schon wieder beim blöden Wortspiel, das war gar nicht beabsichtigt. Scheiße.
Am Ohr nagelt.
Genau, am Ohr nagelt. Amore. Am Ohre.
Thorsten Nagelschmidt wurde am 5. Juni 1976 in Rheine geboren, in NRW.
Schreibt das bitte alle mit.
Wir kommen beide aus NRW, das verbindet uns immerhin, irgendwas muss einen ja verbinden. Und 1993 hast du als Sänger, Gitarrist und Songschreiber Muff Potter gegründet, benannt nach einem Charakter aus einem Mark Twain-Charakter aus Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Und 1994 erschien euer Demo-Tape Bambule, damit ihr übrigens 5 Jahre, bevor die Beginner mit dem gleichen Namen einen Durchbruch hatten.
Ja.
Gab es da jemals Aussprachen?
Nee, also ich wusste auch nichts von der GEMA oder sowas. Also.
Heute weißt du es.
Aber ich weiß nichts. Es gibt auch einen Casper-Song, der Wo die wilden Madengraben heißen oder sowas. Wir bedienen uns, stimmt, ja alle. Ich habe mich auch sehr viel,
okay,
worden das bedient. Ja.
Man zitiert. Gut. Und es folgten 7 Studioalben bisher, glaube ich.
Ja,
genau. Der, wenn ich das so sagen darf, Szene-Durchbruch war ja Bordsteinkantengeschichte im Jahr 2000. Und spätestens ab dort, also vorher wart ihr schon eine Punk-Rockband, habt euch aber selbst immer, und du kannst mir auch genau sagen, ab wann eher so als Angry Pop Music beschrieben und verortet. Und für mich als Hörer, Bordsteinkantengeschichten, da fängt's ja eigentlich an damit, ne?
Na, ich glaube, das steht zum ersten Mal auf der zweiten Platte, Schrei, wenn du brennst, die ist 1997 rausgekommen und wahrscheinlich unsere deutschpunkigste Platte, die wir je gemacht haben. Und da steht, glaube ich, aber vielleicht stimmt es auch gar nicht und du hast recht, das ist erst Bordsteinkantengeschichten, aber drin, Muff Potter supports the angry pop music movement worldwide. Das haben wir uns natürlich ausgedacht. Und das kommt auf jeden Fall aus so einem Punk-Ding raus, weil wir auch immer, oder ich zumindest, großer Popper war. Ich bin natürlich mit Pop in den 80ern sozialisiert. Ich habe immer Popmusik gehört. Meine längste Lieblingsband ist wahrscheinlich The Cure oder so, oder New Order oder sowas. Und natürlich konnte man Pop, das war natürlich in der Szene oft auch so ein Sellout-Vorwurf, war da so immanent, wenn man so gesagt hat, ey, die neue Platte ist aber poppig, dann hieß es richtig, ja, ja, scheiße, Kommerz-Scheiße, ja, ja, und so. Und wir wollten damit so Punk im Punk sein, dass wir gesagt haben, wir sind Pop, nein, aber angry sind wir auch noch, so sozusagen. Aber es war eigentlich nur natürlich irgendwie ein Scherz und es wurde aber wahnsinnig viel aufgegriffen, obwohl irgendwie in Prä-Internet-Zeiten dann ja, oder zumindest für uns auf jeden Fall irgendwie, wurde das wahnsinnig viel weitergetragen und wurden wir immer darauf angesprochen, was das damit auf sich hat.
Mit diesem, ja, ganz einfach, aus zwei Gründen. Erstens sind Journalisten ja faul und freuen sich über jedes neue Genre, was ihm auf dem Silbertablett serviert wird. Und zweitens,
naja, was heißt auf dem Silbertablett, in den Liner-Notes, ne? Okay, also muss man vielleicht auch einigen erstmal erklären, was das ist.
Ja, stimmt, also, das ist ja auf so Papier gedruckt, in CDs, so viereckige Dinger.
Genau.
Die alten sehr erinnern klein, sich.
Ja, für Vinyl gemacht, dann aber auf CD Größe runter und man konnte schon, also beim Vinyl schon kaum noch lesen.
Unlesbar.
Und alle sagen, warum hast du uns nicht gedankt? Hab ich doch, guck doch genau hin, das ist so klein gedruckt. Ja, genau. Weil du es gerade selbst ansprichst, Sellout-Vorwürfe waren schon immer da in der Szene, die haben euch dann ja vielleicht ein bisschen mehr verfolgt, als ihr 2007, glaube ich, mit Steady Fremdkörper euer Major-Debüt hattet.
Nee, 2005 war das mit Von Wegen.
Pardon, das
war
die erste Klasse bei Universal. Genau. War das ein Ding oder war das da schon egal?
Das war schon ziemlich egal eigentlich, weil die Band gab es zu dem Zeitpunkt schon 12 Jahre und wir hatten schon einiges durch und wir haben vor allem vorher schon so viele, also wir hatten uns völlig emanzipiert von so einer engstirnigen Szene zu dem Zeitpunkt. Da gab es bestimmt ein paar, die das nicht so cool fanden, aber das war uns ganz egal. Also wir hatten halt wirklich eher so Diskussionen, wo unsere Konzerte dann irgendwann in den 90ern nicht mehr 5 Mark, sondern 10 Mark gekostet haben. Oder auch ein ganz großes Ding, unsere zweite Platte, Schrei, wenn du brennst, kam dann auch als CD raus. Und wir haben auf der ersten uns noch ganz vehement gegen die CD als Tonträger ausgesprochen und für Vinyl. Und das war so ein bisschen beeinflusst auch so von Jens Rachut, der auch so ein ganz starker CD-Gegner halt irgendwie war. Und ich war das auch. Und dann auf einmal doch irgendwie eine CD zu machen. Und dann hatte die sogar noch damit, die hatten wir zum ersten Mal dann, glaube ich, mit Bordsteinkantengeschichten Vertrieb. Und da musste dann Barcode hinten drauf. Und da gab es damals so eine Hard, das war nicht so Punk, das war eher so die Hardcore-Szene, so im Umfeld vom Plot-Fanzine, so ein Hardcore-Fanzine aus Süddeutschland, sehr politisch, die halt irgendwie gegen den Barcode waren. Das war so das Symbol für den bösen Sellout und den bösen Kapitalismus.
Gleichzeitig so einen Nacken tätowiert hatten wahrscheinlich.
Also es ist halt so eine super verkürzte Kapitalismuskritik, ne, die einfach nur das böse Schweinesystem daran festmacht, dass es für eine Kassiererin oder einen Kassierer einfacher ist, irgendwie die Ware irgendwie über den Scanner zu schieben. Und daran wird sich dann so symbolmäßig aufgegangen. Das fanden wir schon auch dann total dämlich so. Und deswegen war uns das eigentlich auch schon egal. Aber als es dann 2005 zum Major ging, hatten wir halt wirklich schon die absurdesten Diskussionen.
Alles durch, alles egal. Barcode, ganz witzig. Wir als Journalisten hier sind ja in unserem Berufsalltag immer Empfänger gewesen von Bemusterungsexemplaren, also CDs. Und in den 90ern, noch in den Nullern vor allen Dingen, als man noch mit CDs bemustert wurde und nicht mit Streams. Ich bin sehr dankbar für jeden Stream, also jede Platte, die man nicht physisch am Tisch liegen hat, war dann immer der Barcode so durchgelocht.
Stimmt,
von den Agenturen und Labels, damit ich bloß nicht, nachdem ich die Platte verrissen habe, die noch bei Momox und Rebuy und diese Dinger alle heißen, noch verscherble und noch 2 Euro für bekomme.
Wir haben die ersten Barcodes, und jetzt fällt es mir ein, das war wirklich Schrei, wenn du brennst, noch, wir haben die Platten ja selbst veröffentlicht auf unserem eigenen Label, und da haben wir die Kuchs noch
Plattenkiste.
Genau. Auch ne, eben diese Mark Twain-Referenz. Da haben Wiesmann und ich, mein Kumpel und unser Tourmanager später, mit dem ich auch damals ein Fanzine gemacht habe, wir haben damals noch per Hand die Barcodes, das waren so Aufkleber, die mussten wir, weil wir den Barcode nicht ins Artwork integrieren wollten und weil das Vinyl auch keinen brauchte, haben wir die noch so per Hand mit so Aufklebern auf die CDs geklebt. Und das war so. Und als es dann irgendwie, als wir dann dafür irgendwie Shit abgekriegt haben, dachte ich so, ey, das war doch mega DIY. Also das haben wir sogar selbst aufgeklebt.
Wenn du es nicht willst, tust du es wieder runter. So.
Knibbel doch, du Arschloch.
alles durch, Wahnsinn. Ihr habt mit Muff Potter bis 2009 weitergemacht. Das bis heute aktuelle Studioalbum Gute Aussicht erschienen in dem Jahr. Ihr habt euer Abschiedskonzert in Münster, also in quasi eurer Heimatstadt, gegeben. Und ihr habt ziemlich lange durchgehalten mit der Pause. Da komme ich gleich zu. Ich sage erstmal, was du dann seitdem gemacht hast. Du wohnst in Berlin seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren?
2006.
Und bist nach dem Ende von Muff Potter, vorher warst du auch schon, aber dann erst recht, als Künstler und Autor aktiv, hast, wir haben es gerade schon gesagt, 4 Romane geschrieben und ein Bildband, ne? Drive-By-Shots.
Genau.
Für die du in den USA unterwegs warst, glaube ich.
Stories, ne? Ja, überall so Stories und Fotos sind das.
Okay. Und genau, über Arbeit haben wir schon gesprochen. Und genau, weil wir heute über Deutschpunk reden und über Musik, reden wir natürlich nicht nur über eure Bücher, sondern vor allen Dingen auch über Muff Potter. Und diese richtige, in Anführungszeichen, ich mache gerade so Gänsefüßchen, Reunion gab es im August 2018 beim Jamel Rock den Förster, also 9 Jahre nach der Auflösung. Und richtig sage ich deshalb, weil es ein halbes Jahr vorher oder so, habt ihr ja schon einen Auftritt, einen Mini-Auftritt mit Muff Potter gehabt bei einer deiner Lesungen zum Abfall der Herzen-Roman im Festsaal Kreuzberg. Da aber nur mit 3/4 der Band.
Ja, und auch nicht angekündigt und auch nicht unter dem Bandnamen. Und tatsächlich haben wir, mein Roman Der Abfall der Herzen spielt im Sommer 99 und wir haben 5 Songs insgesamt gespielt, die mit dem Buch zu tun haben, die im Buch vorkommen. Das waren 2 Muff Potter Songs, die thematisch halt verwandt waren, und dann noch ein Song von Bikini Kill und ein Song von Echt. Ach, die Kombination gefällt mir immer noch so gut. Und noch irgendwas. Was war denn das noch? Noch irgendwas. Also das war kein Mafforta-Ding und das sollte auch kein Mafforta-Ding sein und das war auch nicht angekündigt. Und
so. Wurde aber von denen, die da waren, ich war auch da, ich natürlich so wahrgenommen.
Ich kenne halt keine anderen Leute, mit denen wenn ich einen Schlagzeuger brauche, dann rufe ich halt Thorsten
Bramer ja an. Also, ja. Der hat dann Zeit wahrscheinlich. Ja, musste auch anreisen dafür.
Genau.
Dann war, du sagtest, ich habe damals auch nachgefragt über dir, so, was heißt denn das jetzt für Mafforta? Und eine deiner Antworten war nur, naja, da steht dieser Elefant im Raum, aber es ist noch nichts Konkreteres geplant. Dann kam doch was. 2019 habt ihr Festivals gespielt, diverse. Hurricane, Southside, also die großen und noch viele kleinere. Und ihr habt im Vorprogramm von Hot Water Music gespielt. Ihr habt eine Rare Tracks Compilation rausgebracht, Colorado. Und auf Koch und Van Cleef, dem, wir sprachen schon mit diesem Mann drüber, dem Ketka und Tomte Label, sehr verkürzt gesagt, deren Bandmitglieder das Ding ja mit gegründet haben, habt ihr eure Platten als Reissues alle rausgebracht auf Vinyl. So, und dann waren Mafforta ja irgendwie wieder da und jetzt im Frühjahr habt ihr einen neuen Song veröffentlicht. Was willst du? Einen sehr guten übrigens, wie ich finde, aber das nur am Rande. Kleiner Corona-Gruß aus dem Studio sozusagen, womit ihr auch bestätigt hattet, hey, wir machen wieder was zusammen. Jetzt muss ich für die Fans, die hier zuhören, natürlich die erste Frage stellen. Kommt ein neues Album von Mafforta und wenn ja, wann?
Genau deswegen haben wir uns entschieden, ja keine Interviews zu geben mit dieser Band erstmal vor unserer Reunion-Tour, weil wir wussten, dass immer diese Frage kommen wird und wir die einfach nicht beantworten, nicht nur nicht wollen, sondern auch wirklich nicht können. Aber ich kann zumindest so viel sagen, dass dadurch, dass wir diesen Song gemacht haben, den haben wir auch wirklich nur wegen Corona gemacht, weil wir wollten eigentlich was anderes machen und waren dann so sauer, dass das nicht geklappt hat und dachten, wir müssen irgendwas machen und haben dann irgendwie diesen Song fertig gemacht und aufgenommen und veröffentlicht selbst und so. Und das hat uns sich ziemlich gut angefühlt für uns, dass wir sowas gemeinsam irgendwie machen können und das ist zumindest dadurch nicht unwahrscheinlich.
Okay, gut. More to come. Gut, oder auch nicht. Das war der eine Teaser, den Thorsten hier ausspricht. Einen kleinen anderen Teaser spreche ich jetzt aus. Er hat uns auch seine Top 10 oder eigentlich 12, kann man so sagen, Top 12 der wichtigsten, besten, liebsten, wie auch immer du es nennen würdest, Deutsch-Punk-Songs der 90er mitgebracht. Über die reden wir später. Also schöne Tradition in unserem Podcast. Wir haben eine Liste mit Songs, über die sprechen wir. Ich sag schon jetzt, es wird keine Playlist geben, weil das meiste davon auf Spotify nicht existiert.
Völlig obskur ist, ja.
Es gibt wirklich viel zu entdecken, aber. Genau, ja. Bevor wir damit einsteigen, diesmal auch nur ganz kurzer Rückblick auf die vorherigen Folgen. Gibt es, Stefan, irgendwas deinerseits, was wir vielleicht im Nachhinein noch loswerden, korrigieren, nachbessern müssten?
Ja, wir hätten diese Britpop, die zweite Folge, die ja um alles ging, außer Oasis, natürlich nicht so machen müssen, sondern eine eigene Folge nur über Blur, eine Folge nur über Suede. Von mir aus eine ganze
Podcast-Reihe
über Elastica.
So Spin-Off-Podcast machen, wie so The Walking Dead, gibt es dieses Fear of Walking Dead.
Genau.
Und dann kann man... Ja.
Prequels und Sequels zu all dem, das war natürlich für mich sehr schwer.
Das sind ja alles auch eigene Staffeln, ne? Also, wenn du doch so staffelgeil jetzt bist.
Also, wir sind auf die Ewigkeit angelegt.
Staffelgeil.
Die längste Single der Welt hatten wir eben. Gibt's den längsten Podcast der Welt. Von mir aus gerne.
Also, liegt an euch. Genau. Ich habe da noch sehr viel zu abzulabern.
Ja. Und ich habe eben schon die von mir sehr geschätzten Kommentare auf Instagram, Twitter, Facebook und so weiter angeteasert oder zitiert. Ein Feedback war auch von jemandem, der sich jetzt verspätet die Boygroup-Folge angehört hatte, dass er so ein Unding findet, dass wir den aus dieser Boygroup-Suppe, nenne ich es mal, größten hervorgegangenen Popstar völlig ignoriert haben, Justin Timberlake nämlich. Ich muss ihm recht geben, wir haben nicht über Justin Timberlake gesprochen, weil wir aber erstens ja 90er-Podcast sind und seine Karriere, seine Solo-Karriere erst in den Nullern startete.
2002, ja.
Dann kam der Gegenvorwurf, ja Moment, ihr habt aber auch über Robbie und Jack Z
in den Nullern gesprochen. Robbie Williams war in seiner Imperial Phase in den 90ern.
Naja, und das ist aber unserer sehr geschätzten Gästin Anja Rüssel natürlich geschuldet. Also wenn man jemanden hat, der so viel über Jack Z sagen kann, klebt man ihr nicht das Maul zu.
Das ist richtig.
So.
Auch nicht in einer Deutschbank-Folge.
Auch nicht in einer Deutschbank-Folge. Genau. Und was war denn dein 90er-Moment in den letzten Tagen, Stefan?
Ich habe neulich mal, weil ich gucken wollte, wie die Ärzte eigentlich gechartet sind. Die hatte ich ja neulich zum Interview, das Album.
Wir sprachen drüber.
Genau, Album steht ja auch in den Startlöchern so. Die eine von zwei großen, im Deutschpunk zumindest geroutete Bands. Ganz erstaunlich, dass die Single, die es nicht als CD-Single gab, wo sich auch viele beschwert haben, sondern nur als Vinyl auf 3 in die Albumcharts, in die Single-Charts natürlich, was für die Ärzte normal ist, war in der zweiten Woche aber verschwunden. Also die ist eine erste Lead-Single von dem Album ist in der zweiten Woche nicht mehr in den deutschen Top 100. Also das lässt ja sehr viele Gedanken eben so zu. Also gehen die Fans tatsächlich so in der ersten Woche los oder bestellen das Ganze irgendwo, um die Single dann zu haben und dann sind die irgendwie gesättigt und es folgt niemand mehr? Oder ist, weil es dann mit Streaming-Zahlen nicht so toll aussieht, ist einfach Streaming und Spotify derart der Mega-Player, dass man dann nicht mal mehr gegen so physische Verkäufe, die ja mehr zählen, in diese Wertecharts ankommen kann.
Ich hätte auch noch eine Möglichkeit.
Ja.
Die ist ja auch nicht so gut, ne?
Darüber wird gleich noch zu reden sein. Die ist, ich finde sie mutig, weil sie keine Radiosingle ist, weil die zu sehr knallt. Also so die Singles davor und sowas, die wurden ja auch in den letzten Jahren, das ist ja auch schon wieder 8,5 Jahre her seit dem letzten Album, aber so die Singles waren ja auch sehr radiofreundlich dann. So Lass sie reden läuft ja hier sogar, wir senden ja aus Berlin auf Berliner Rundfunk, der mit Abstand erfolgreichsten Radiosender Berlins, der aber nur 70er und 80er Oldies spielt. Der
mit Punk jetzt nicht so viel zu tun
hat. Überhaupt nichts zu tun hat. So, da kann man schon mal froh sein, wenn da mal Heart of Glass von Blondie kommt oder so. Sogar der läuft da. So, das ist diese Single natürlich nicht. Und die erklärt einem halt auch, also ich finde die ja gut, weil sie so eine quatschige Auseinandersetzung mit diesem ewigen Thema Punk ist, was die Ärzte ja auch immer, also gibt es ja zahlreiche Songs schon, Punk ist und ist es noch Punkrock und alles so, sich jetzt auf einmal auf so eine, und das Thema ist ja an sich irgendwie durch, so, also wer definiert sich heute noch so als Punk, das, also diese alten Streitfragen sind ja eigentlich schon längst, haben sich ja erledigt, sind obsolet, auf eine Lead-Single wieder so drauf rumzureiten, was alles Punk ist, aber auf so eine quatschige Art und Weise, finde ich zumindest unterhaltsam, aber es spricht natürlich nicht so viele Leute an wie Junge oder so, also Songs, die mit denen man irgendwie, wie man so unschön momentan sagt, relatable sind oder so. Das ist natürlich, ist sehr in seiner, dreht sich sehr im eigenen Saft, deswegen.
Mir ging es tatsächlich so um diesen Sound, das ist für mich ist es so das kalte Grauen dieser Metal-Punk. Ja. Und das ist vielleicht auch irgendwie vielleicht dann ein Link oder eine Brücke, die wir aber nicht jetzt gehen müssen, sondern vielleicht später.
Bitte,
vielleicht
wenn da gar nicht reingrätschen,
aber in die 90er gehen kann, weil da war das ja, also deswegen muss ich auch vielleicht einmal am Anfang dazu sagen, dass ich mich gar nicht so als so ein Deutschpunk 90er, das muss ich erstmal so, hey, Deutschpunk 90er, als die Anfrage da vor ein paar Tagen kam, so, das war da irgendwie für mich irgendwie nicht die interessante Musik eigentlich. Und jetzt habe ich ein bisschen nachgedacht und klar, gute deutschsprachige Punkbands gab es in den 90ern einige und da werden wir ja noch heute drauf kommen. Aber was ich mit Deutschpunk in den 90ern ganz viel verbunden habe, waren diese alten, übrig gebliebenen oder wiedergekommenen Bands aus den 80ern und da gehören auch teilweise die Ärzte zu, klar, die dann auf einmal diesen Metal Sound, genau, diese Metal-Gitarren, und das fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar.
Wurde zumindest immer mehr, so, also bei den Ärzten hat sich das ja immer mehr in sowas Hartes entwickelt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Ärzte in den 80ern annähernd, also nur so von der Herangehensweise oder vom Spirit oder vom Aussehen vielleicht eine Punkband waren. Also so, das ist ja fast, also war sehr viel synthetisch, auch mit Drumcomputern, so die dritte Ärzteplatte ist annähernd nur eine reine Studioproduktion, das sind auch kaum E-Gitarren zu hören. Das kam erst mit diesem Live-Abschiedsalbum, das man dann durchaus schon als Punk werten kann. Bis dahin war das eigentlich sehr poppig, fast schon schlagerhaft oder NDW-artig natürlich so. Und die wurden dann über die Jahre immer härter auch. Ich glaube, weil Farin Urlaub ein besserer Gitarrist wurde und irgendwie mehr das so zur Schau stellen wollte, was er alles kann. So ist ja ein völlig unterschätzter Gitarrist. Und das fand ich dann auch teilweise sowieso.
Aber Buddy Hollys Brille fand ich gitarrenmäßig auch schon geil.
Ist schon gut, genau. Aber da zeigt er natürlich, was er kann. Aber das ist ja kein Punk-Song. So, also nicht in dem, was man normalerweise so drunter versteht. Also das hat mir dann auch nicht immer gefallen. So, also wie gesagt, dieses Unrockbar und alles so, wo es dann auch wirklich um so Queens of the Stone Age Riffs irgendwie ging, das fand ich dann auch nicht mehr so gut. Und was noch, was ich dann aber eigentlich gesehen habe bei den Ärzten, wie viel 90er-Songs momentan so wieder vorne mit dabei sind. Love Fool von den Cardigans gibt es als EDM-Remix, dann gibt es einen Robin Schulz-Remix von diesem Alani von Wes, was Ende der 90er ist.
Damals schon nervig gewesen.
Damals schon super nervig war, das kommt jetzt alles irgendwie wieder so
Narkotik zurück. Auch, hört uns auf die zweite Folge an.
Genau. Also wir sind voll in der 90er-Recycling-Schleife drin.
Und ich habe noch eine andere Theorie, warum morgens Pauken von die Ärzte vielleicht gerade nicht so richtig paukt. obwohl wir es ja trotzdem alle grundsätzlich irgendwie schätzen. Und die Ärzte sowieso lieben das.
Ja, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Ne? Ich bin ja natürlich trotzdem, obwohl mir das musikalisch meistens nicht mehr mich nicht mehr abholt. also trotzdem alle Hände ins Feuer für die Ärzte, weil die einfach, die sind halt cool und den lässt man ja auch eben alles durchgehen. Ja. Nur man hört es sich dann vielleicht selber nicht mehr irgendwie abends unbedingt an.
Ja, ist ja auch eine Altersfrage. So. Also das holt natürlich immer, was ich auch so fantastisch an denen fand, dass sie es auch immer wieder geschafft haben, auf die jeweils neue Generation Zwölfjähriger zuzugehen. Also dass ich ja auch, ich habe die 80er Ärzte ja nicht erlebt, so ich fand die halt dann erst ab Schundersong oder so, haben die überhaupt eine Rolle für mich gespielt. Alles andere war irgendwie so, das war so wie dieses Aerosmith-Comeback. So, dass man, stimmt, die gab es früher auch schon, aber es ist mir egal. Also Get a Grip ist jetzt so das große Album. So. Und das ging ja dann auch immer weiter. Es gab auch immer wieder dann Leute, die erst ab den Nullern dabei waren und so, oder die erst ab Junge dabei waren oder
und
so.
Und welche Band schafft das überhaupt? Ja, sich immer wieder, ohne sich anzubiedern,
junge Leute
neu abholt.
Das ist, glaube ich, ganz lange Zeit haben das Green Day vielleicht auch geschafft, was ja ähnliche Musik so ist. Aber bei den Ärzten ist es schon erstaunlich, auch wie viele sehr junge Leute da auch noch zu Konzerten gehen. Ich war auf diesem Ärztival, diesem großen Festival da am Tempelhofer Feld 2013, da war sehr viel Teenie-Publikum einfach da. Und das musste er erstmal schaffen für eine Band, die damals schon so in ihren 50ern angekommen ist.
Ja, zumal Bela ja auch im Absatz von Die Ärzte so umtriebig ist, dass man ihn schon mitkriegen kann, wenn man auch nicht damit groß wurde.
Ja.
Ihr habt ja auch 2008 mal im Vorprogramm gespielt von Die Ärzte.
Ja, genau.
Wie war das?
Das war toll. Also echt super. Also das war, wir haben sogar Geld gekriegt. Das war schon zu einer Zeit, wo natürlich sämtliche großen Plattenfirmen viel Geld bezahlt hätten, um ihre Bands mit so einer Band wie die Ärzte auf Tour zu schicken. Mhm. Und ich meine aber nicht nur das Geld, sondern wie man da behandelt wurde und was weiß ich, die Gitar-Tags haben uns nochmal nach unserem Soundcheck gemeint, naja, so ganz bunt rein ist deine Hake ja nicht da, ne? Warte, soll ich nochmal eben? Und dann klangen unsere Gitarren auf einmal geil und so. Mhm. Und wir haben 7 Konzerte zusammen gespielt. Jeden Abend ist einer von denen auf die Bühne und hat uns halt angesagt, hier ist eine Band, die wir super finden, hört euch die mal an. Und wir wurden natürlich vorher gebrieft. Keine langen Pausen zwischen den Songs, damit keine, wir wollen die Ärzte sehen, Sprechchöre entstehen.
Oh, wow.
Und nicht versuchen, lustiger zu sein als der Headliner.
Genau.
Und nicht überziehen, halbe Stunde fertig und so. Und das hat auch alles eingeleuchtet und das haben wir gemacht und das war super und das haben wir total gebockt. So. Also wirklich auch Kleinigkeiten, dass du deine T-Shirts deinen eigenen Preisen verkaufen kannst. Weißt du, dass du dich halt, fühlst dich halt irgendwie willkommen und ernst genommen in dem, was du machst und nicht nur mit durchgeschleppt. Und wir sind dann halt auch so in Kontakt geblieben, manchmal mehr, manchmal weniger, aber Farin hat dann ja noch mein erstes Hörbuch mit eingelesen. Bela treffe ich jetzt immer irgendwie in Zusammenhang mit irgendwelchen John Niven-Sachen oder auch mal so und so. Also das sind halt einfach super Leute, die ganz genau wissen, was sie da machen und die halt, ich meine, was für eine Freude kann man an einer Band haben, ne? Ich weiß gar nicht, was auf der Tour alles ergeben war, aber das war nicht auf der Tour, aber das, was weiß ich, auf einmal stellt Bela sich da irgendwie 8 Bassdrums hin, also nicht nur Doppelbass, sondern 8 und dann stehen da die einzelnen Lettern drauf, Ärzte, aber es ist sogar noch ein T zu viel, da steht Ärzte, da werde ich wahrscheinlich noch auf meinem Totenbett drüber lachen, das finde ich einfach geil.
Ja.
Gut. Ja, und deswegen kann man ihnen natürlich morgens pauken auch verzeihen, ich wollte es nur kurz zu Ende bringen, ich glaube, die Ärzte, wenn man das bei so einer großen Band wie denen überhaupt sagen kann, dass sie so ihr Momentum zumindest für das jetzt ein bisschen verspielt hatten. Ich erkläre das kurz. Sie hatten ja vor einem Jahr, anderthalb Jahren, ich weiß nicht wann das war, diesen Countdown auf ihrer Homepage bei der Weißer.com. Es gibt ein neues, da gibt es ein Lösungswort, man muss da irgendwie so schnitzeljagdmäßig jede Woche da mal reingucken. Und damit wollten sie Spekulationen anheizen, hat sehr gut geklappt. Alle wussten nicht, lösen sie jetzt auf. Das Lösungswort war dann Abschied und dann, okay, die Ärzte kündigen den Abschied an, werden sie auflösen. Alle berichteten darüber, also nicht nur Musikmedien, auch irgendwie Tagesspiegel und weiß nicht wer. Und dann kam dann irgendwann diese Single Abschied und dann gab es noch eine Single Rückkehr. Und
mit diesen Videos,
diese Lo-Fi.
Ein Ei verbrannt wird und in der veganen Version eine Tomate verbrannt wird.
Genau. Und das war ein Moment, das hätten sie nutzen müssen und einen Monat später oder auch zwei oder drei mit einem neuen Album um die Ecke kommen müssen. Jetzt hat sich das, auch wegen Corona vermute ich, alles sehr lange hingezogen. Jetzt ist um ein Jahr vorbei und jetzt kommt halt die reguläre neue Single und das ist so ein bisschen, wie wird das, also ich bin immer kein Freund davon, von zu lang und zu vielen Teasern und Andeutungen. Also auch die Spice Girls, wenn jetzt wieder mal, das ist, ich will nicht die Spice Girls mit den Ersten vergleichen, aber weil wir schon in der Gurgle-Folge darüber sprachen, ob die jetzt wirklich noch mal eine geile Reunion machen oder nicht, interessiert mich nicht mehr, weil die es schon 80 Mal so halb gemacht haben. Und dann kommt man irgendwann nicht mehr mit und dann verliert man das Interesse.
Ja.
Die Erste werden es trotzdem überleben und
das Album wird gut ankommen. Das Album wird brutal einschlagen.
Ja, glaube ich schon.
Hat es auch verdient. Was hat dich denn zu den 90ern gebracht, die Woche, Fabian?
Mein 90er-Moment. Ich habe, ich nutze noch Facebook, das ist ja schon fast wie 90er, so lange her. Und da habe ich vor ein paar Tagen, dann saß ich zu Hause und mir kam irgendwie ein Ohrwurm in den Kopf, wie das mal so ist. Man weiß gar nicht, woher der kommt. Hm. Von einer Band vom Niederrhein. Ihr wisst ja auch, dass ich in jeder Folge mich selbst verpflichtet habe, einmal meine niederrheinische Herkunft zu droppen. Passiert jetzt wieder. Und die Band hieß Tränenleser und ich hatte diesen Song im Kopf und dachte, geiles Ding, 20 Jahre nicht mehr gehört. Wo kriege ich denn das jetzt her? Ich hatte das mal auf CDs. Die CDs sind irgendwie auf dem Dachboden meiner Schwiegereltern und ob dieses Demo-Ding dabei ist, weiß ich nicht. Hab dann kurz so Bekannte angeschrieben, habt ihr noch Kontakt zu dem und dem? Und dann dachte ich, scheiße, wofür ist Facebook denn gut? Ich muss es doch mal nutzen für was Sinnvolles. Hab das dann gepostet und hab neben diesem Bandnamen auch ein paar andere Bandnamen gedroppt, die keinem da draußen was sagen werden, wenn man nicht irgendwie aus Geldern und Umgebung kam in den 90ern. Tränenleser, Sinus Linus oder Sinus Linus, wie man sie ausspricht, Food, alles. Aber gute Bands, also wirklich Rockbands, die so ein bisschen... Man hörte so, die kamen teilweise aus dem Grunge und gingen so ins Neue. Die haben irgendwie aber auch Emo gehört und machten einfach für die Zeit gar nicht mal so unmoderne Rockmusik, wenn man so will. Voll gut. Da gab es dann auch Bandnamen wie die absaufenden Schildkröten. Die waren ein bisschen früher.
Aber wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf. Eine Band wie absaufende Schildkröten. Es gibt ja sehr viele solcher Bands, die so ähnlich heißen. So die angefallenen Schulkinder, die abstürzenden Brieftauben, wenn man schon irgendwie bei diesem ganzen Deutschpunk ist, wer sich noch daran erinnert, die arschgefickten Gummizofen. Sorry, dass ich sowas auch mal hier on air sagen darf. Ist der größte Einfluss der einstürzenden Neubauten ihr Bandname und diese hundertfachen Verhohnepiepelungen davon? Also wurden die nie mehr, obwohl das eine
sehr... Habe ich noch nie aufgemacht, diese Linie,
aber
gesagt. Aber ja,
es kommt ja daher, ne? Obwohl es eine sehr einflussreiche Band ist, ist vielleicht ihr Name einfach ab dem Moment, wo klar war, wir heißen so, war da die größte Einflussnahme.
Die Musik was konnte man ja geschehen? Nicht kopieren, weil man ja nicht in den Laden gehen konnte und die Instrumente kaufen.
Genau, also, ich hätte gerne Kanaldeckel. Also also die gute Deutschbank-Tradition.
Ja, das stimmt. Und diese Bands, und das dafür fand ich dann Facebook schön und auch sich mal irgendwie an die eigene Jugend zu erinnern, weil mir dann zwei, drei Leute die Aufnahmen zugeschickt hatten, die sie dann irgendwo rumliegen hatten. Also teilweise der Bassist von damals, ey, klar, hier hast du die MP3s und so. Mhm. Total gut. Also ein Hoch auf Facebook, weil grundsätzlich gilt natürlich für viele Bands, die man so früher in der Jugend gehört hat, weil man konnte halt nicht überall hinfahren, weil man noch zu jung war oder weil es keinen Anschluss gab, wenn du auf einem kleinen Dorf gewohnt hast. Dann hast du dir guckt, was da war. Und das prägt dich natürlich auch sehr subjektiv, logischerweise. Mhm. Und grundsätzlich gilt ja bei mir im Niederrhein, wie in jeder Kleinstadt, in kleinem Dorf, what happens at Niederrhein stays at Niederrhein, also für so viele Bands, ne? Das ist so ein bisschen, da musste ich wieder an meine alte Jugendsünde, obwohl ich denke, dass es Jugendsünde eigentlich nicht gibt, an die Band Pur denken. Das schöne Lied, das ist ein Lied für all die Vergessenen, wo Hartmut Engler schön über den kleinen Mann, die kleine Frau singt. Das gilt natürlich auch für viele Bands, die das dann nie geschafft haben. Einige schrieben mir dann, naja, wir hatten halt schon so einen kleinen Plattendeal mit unserer Nachfolgeband und so. Habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Hm. Aber das hat mich an die 90er erinnert. Das fand ich schön. Hm. Und du, Nagel, hattest du selbst einen einschlägigen 90er-Moment?
Nee, weiß ich gar nicht so. Hatte ich bestimmt, aber kann ich jetzt gar nicht so abrufen. Ich bin gerade so ein bisschen in der Recherche für ein eventuell neues Buch und da muss ich in so verschiedene Jahrzehnte in Deutschland so eintauchen und auch unter anderem in die 90er. Da habe ich mich gerade mal mit jemandem so ein bisschen im Interview irgendwie ausgetauscht, aber das hat überhaupt keinen irgendwie popkulturellen Bezug oder so. Also die Person, mit der ich über die 90er rede, war in den 90ern schon Mitte 40. Und Obwohl, stimmt, wir haben auch über Musik geredet. Es ging viel um die 70er, es ging viel um Lou Reed und Roxy Music und sowas. Ein bisschen auch um die 80er, aber in den 90ern ist er wohl nicht mehr auf Konzerte gegangen. Weiß ich gar nicht.
Und aber mehr über diese Idee willst du noch nicht sagen, weil es ja
langsam. Nee, das ist schon die komplette Idee.
Also. Das reicht. Ich bin 45. Erstmal machen wir über die 70er unterhalten. Kriegt man wohl einen,
aber so ging es mal auch los. Wir machen mal so einen 90er-Podcast und dann gucken wir mal.
Und hier sitzen wir schon. Ich will irgendwas machen über einen, der so in den 70ern und 80ern und auch 90ern gelebt hat.
30 Jahre.
Aber da wird doch wohl irgendwas passiert sein.
Und wenn nicht, ist das auch eine hohe Kunst, das gut aufzuschreiben.
Genau.
300 Seiten lang.
30 Jahre lang ihr eigenes Los überlebt.
So, wir nähern uns dem Thema. Stefan, was fällt dir zuerst beim Stichwort Deutschpunk ein?
Das ist sehr mit meiner Jugend natürlich verbunden. Also ich komme aus einem, ich möchte nicht sagen rechtsradikalen Dorf, aber aus einem Dorf im tiefsten Bayern.
Wenn die jetzt zuhören, die werden Mistgabeln auf die zuhören.
Wo man sich sehr früh positionieren musste. Also das war so eine Inselgruppe aus lauter Dörfern, und in dem ich groß geworden bin, war natürlich immer so CSU, aber auch Republikaner so zweitstärkste Kraft und so. Da gab es sogar teilweise so Ideen, dass man, wenn Volksfest ist, dass man dann den Italiener und den Griechen aus ihren jeweiligen Restaurants rausnimmt und dafür irgendeinen Bayern in Lederhosen hinstellt, weil sei ja ein Volksfest und die gehören nicht zum Volk so. Also da konnte man sich sehr früh positionieren. Wiederum war in dem Nachbarsdorf, in dem ich zur Schule gegangen bin, das war sehr links, vergleichsweise natürlich. So, da war aber ganz klar, dass es in jeder Klasse auch einfach einen Punk gab. So, wie man halt damals war, sondern so Mädchen, die auch mal Ratten dabei hatten und so, und auch wirklich Leute, da gab es eine ganze Siedlung im Wald, wo so Waldpunks in so riesigen Tippis gewohnt haben, so, da gab es ein autonomes Jugendzentrum, was damals sehr wichtig war, wo die UK-Subs auch irgendwann mal gespielt haben und die Vibrators und so, das heißt, du wusstest immer ganz genau, wo du stehst, und du warst natürlich auf wahnsinnig vielen Antifa-Demos, da wurde wahnsinnig viel diskutiert, das war alles sehr politisch aufgeladen, weil du diese zwei Pole irgendwie hattest. Deswegen ist so die, wurde mir das schon so irgendwie in die Wiege gelegt, möchte ich sagen. Es war allerdings es war immer so zweischneidig auch für mich, weil das auch sehr schnell, sehr diese Punk-Szene auch ziemlich elitär war und sehr so in sich irgendwie war und auch sehr uniform. Also ich wusste nie, wie ich mich da, also ob ich da überhaupt so gut dazu passe, weil ich fand ja auch dann 5 Sterne Deluxe geil oder die Dandy Warhols oder so. Wie kann ich mich da nach außen hinstellen? Ich wollte mich auch nicht unbedingt so anziehen oder so. Ich konnte aber auch nicht gleichzeitig, damals war es auch noch sehr wichtig, wie läufst du irgendwie rum? Ich konnte aber nicht so XXL Baggy Pants tragen, weil ich die Stone Roses gut fand und mir ein Iro schneiden und am besten aber dann noch irgendwas turbokapitalistisches, Hip-Hop-artiges Karl Kanai Jacke oder so tragen. Also ich war nie so eindeutig da so dabei. Und
kam nur dir das so vor oder auch den anderen? Warst du immer der irgendwie so zwischen den Stühlen?
Ja, da war ich bestimmt nicht der Einzige oder so, aber damals war es einfach noch sehr wichtig, dass du bist entweder halt, obwohl es ja die 90er waren, so, also das Zeitalter, in dem es sich sehr viel miteinander vermischt hat, wo die Genregrenzen verschwunden sind, so, aber da warst du noch sehr eindeutig zuzuordnen. Also bei uns hießen es dann Leute, die Hip-Hop cool fanden, waren die Hoppe, so, und die waren, es sahen alle aus wie Ali G und so, und das war ganz klar, die hören nur sowas. Und dann gab es die Punks, und die wirklich auch sehr extrem waren, noch mit Sicherheitsnadeln und Gesichtstattoos und alles so. Dann gab es die Reggae-Leute und so. Und du wusstest irgendwie bei jedem auch so von außen so, also wenn es so um Identitätsfindung geht, du konntest dich einfach sehr schnell einfach so anziehen, und es war einfach ganz klar, wo du stehst.
Das sagen ja auch viele Leute, die irgendwie in Kleinstädten oder auf dem Dorf aufgewachsen sind, bei mir auch, dass das dann in der örtlichen, in der einen coolen Disco der Umgebung, wo dann auch mal irgendwie eine Stunde coole Musik lief, dass es da auch, das kenne ich auf jeden Fall auch, die zwar lustigerweise bei uns immer auf dem Dorf, obwohl ich aus einer 70.000 Einwohnerstadt komme, wir mussten aber immer in die kleinen Dörfer, da waren dann diese Läden.
Genau.
Und da gab's dann einfach wirklich so Stunden, weil gab's irgendwann die Punk-Stunde und dann irgendwann die Wave-Stunde und was weiß ich noch, Metal vielleicht noch oder so.
Ja.
Und irgendwann dann vielleicht auch noch irgendwie das, was dann irgendwie Grunge oder Alternative oder so hieß. Aber das ist irgendwie so, genau wie du sagst, also so klar zuordnenbare Jugend, Kulturen gab, die sich aber oft auch an einem Ort trotzdem treffen mussten.
Genau, weil also es auch keinen anderen Ort gab.
Einerseits optisch viel mehr voneinander abgegrenzt waren, als es vielleicht heute ist, und gleichzeitig aber dadurch, weil sie nicht nur in ihrer Bubble und in ihrem Algorithmus gelebt haben, doch auch viel mehr Gemeinsamkeiten hatten und aufeinander auch wirklich physisch getroffen sind. Das war bei uns auf jeden Fall.
Metal ja auch, sowieso in der Provinz immer schon riesig und so. Also es gab ja immer die Kuttenträger und alles so.
Und sind dann die Punks geblieben, als dann irgendwie Metal-Stunde war? Oder ist dann die einen raus und die anderen rein?
Also ich habe dann irgendwie, also ich war auf jeden Fall Punk- und Hardcore-Fan, aber wenn A Forest gespielt wurde oder so, da konnte man schon auch mal ein bisschen vor- und zurücklaufen trotzdem mit den schwarz gekleideten. Metal fand ich halt tatsächlich, ich bin ja 76 geboren, ich habe in den 80ern dann irgendwann so ein bisschen so Hardrock und Metal, so, ne? Dann hat man irgendwie so Mötley Crüe und Bon Jovi und sowas und dann irgendwann aber auch Metallica und Slayer und Testament und dann darüber irgendwie vielleicht auch Suicidal Tendencies und Bands, die so ein bisschen vom Hardcore und Punk beeinflusst waren, Danzig und dann auch die Misfits oder so und dann halt irgendwie Punk entdeckt und zum ersten Mal Nevermind the Bollocks gehört und ab da konnte ich also auch, gilt nur für mich, no offense, aber da konnte ich Metal einfach nicht mehr ernst nehmen. So wirklich, weil das für mich nicht bei weitem an die Energie und die Aggressivität von Punk und Hardcore rankam. Also Metal habe ich ab dann als wahnsinnig kühl und technisch und beherrscht empfunden und überhaupt nicht mehr als so ein aggressiver, gewalttätiger Ausbruch, obwohl die Musik vielleicht unter gewissen Umständen viel schneller oder viel härter oder sowas war. Aber dadurch, dass sie so technisch sauber war, waren diese Emotionen, die für mich da irgendwie wichtig waren, also diese Aggressivität, die Wut und sowas, nicht vergleichbar mit so einer Platte wie Nevermind the Bollocks zum Beispiel, die auch für mich heute noch wahnsinnig fresh klingt.
Und das ist ja auch so ein bisschen das Punk-Ding, was du gerade beschreibst. Es geht nicht darum, wer die Gitarre am perfektesten spielt, sondern dass du sie spielst.
Ja, und außerdem ist sie auch, man sagt ja immer, die können nicht spielen und so, aber das ist halt irgendwie eine total geile Platte. Die muss auch genau so gespielt sein und das ist ja irgendwie nicht so, als wenn das irgendwie unanhörbar rumpeln würde oder so.
Überhaupt nicht. Also die mussten sich ja sogar bewusst vereinfachen in dem Ganzen. Das waren ja auch, Steve Jones ist ja ein super Gitarrist und so. Und also die mussten, der war ja sogar so, dass ihm die Bassspuren, das gab ja damals aus Nevermind the Bollocks rauskam, unmittelbar davor noch diese Punk-Platte, kennst du die? Also so ein Bootleg, der aber wahrscheinlich von Malcolm McLaren vertrieben wurde, wo das Album schon drauf war, allerdings in der Demo-Version. Und da sind noch die Original-Bassspuren drin, die sehr, sehr, also von einem Könner seines Instruments irgendwie gemacht wurden. Und das war den Sex Pistols dann aber auch schon klar, dass das irgendwie zu...
Von Glenn Matlock
dann. Ja, genau. So. Der war zu gut einfach so. Und der ist auf dem eigentlichen Album, so wie wir es kennen, glaube ich, nur auf ein, zwei Songs überhaupt zu hören. Mhm. Der hat Steve Jones das alles noch mit den Bassspuren eingespielt, nur mit Grundtönen, also nur Achteln Brettern und so. Also die mussten das Erfolgsrezept, was ich einfach zu vereinfachen, so ähnlich auch wie bei Oasis. Und das war ja auch schon eine der, was ja auch bei den Sex Pistols so war, also auch für mich, glaube ich, vielleicht sogar die wichtigste Platte überhaupt, die ich schon ab dem ersten Akkord wusste, das wird mich jetzt verändern. Und da kannte ich sogar schon die Ärzte und alles so und habe mir die mal von irgendeinem Grabbeltisch mitgenommen, weil ich dachte, die musst du ja auch mal irgendwie kennen. Ein bis heute, ich kann das nicht aushalten, wie was für eine Energie und was für ein Enthusiasmus auch drin steckt. Also das ist eben so sehr, dass alles destruktiv ist und es darum geht, irgendwie was zu
beenden. Oder auch textlich halt, ne?
Also es ist auch immer ein Neuanfang in dem Ganzen drin. Es gibt auch irgendwie so, das hat so eine Euphorie auch, also das Maßstab für alles andere. Aber sogar dieses sehr, sehr stark erwartete Album damals zu veröffentlichen und sofort mit dem Bootleg zu flankieren, wo nie ganz klar war, wo der eigentlich herkommt. Also da waren so viele geniale Marketing-Tricks auch schon so drin, wo sich die Ärzte mit Sicherheit auch in Film, also die sehe ich da in diesem Erbe, weil die von Anfang an noch begriffen haben, wie man sich positioniert. Von Ärzten gab es ja erstmal nur Aufkleber. Die haben ja ganz Berlin zugestickert mit Die Ärzte kommen bald, ohne dass die nur einen Song gemeinsam irgendwie hatten, aber schon mal irgendwie so ein Bohai um sich machen. Oder die Sex Pistols, die damals ja vor allem ja eine sehr optische Band waren, also optisch aufgefallen sind, diese gefährlichen Typen, die nicht aufs Cover zu nehmen von der Platte. Also das wäre ja ein Schockcover gewesen, aber dann nur mit diesem Schriftzug, der dann natürlich eine eigene Ikone wurde oder so, aber selbst das war ein total mutiger Move. Diese Figuren, die du schon aus der Bravo kanntest das ganze Jahr, und es war ein zweijähriger Hype, bis endlich das Album kam, und dann sieht man den nicht auf dem Cover. Also weder vorne noch hinten. So. Also da war so viel schon irgendwie drin. Und natürlich dann mit dem Rock'n'Roll-Swindle das Ganze nochmal selbst zu parodieren, ein Jahr später. Wahnsinn, du kannst nicht mehr erreichen in anderthalb Jahren. Genau, als Sex Pistols auch für mich total wichtig.
Aber irgendwie anderes Jahrzehnt jetzt gerade, ne?
Ja, 70er, genau. Aber natürlich sehr, sehr, sehr reingefunkt. Was ich damals aber, wie gesagt, und da wird es, glaube ich, heute noch oft öfter drum gehen, ich war damals auch in einer Band, die wir so verstanden haben, so als quintessentielle 90er-Band. Also da war so alles irgendwie, wir hatten kein Schlagzeuger, sondern nur Drum Computer und Synthesizer. Ich war trotzdem aber noch so der Punk-Gitarrist im Ganzen, eine Sängerin und so. Und das hat auch viel schon mit Humor gearbeitet und so, und mit sehr überschaubaren Mitteln versucht, sich in verschiedenen Genres auszudrücken oder so, oder alles mal irgendwie so zu probieren zumindest. Und da haben wir von den Punks immer so auf die Fresse bekommen, dass das ja jetzt nicht echt sei. So, also man kann Rock'n'Roll nicht spielen ohne Schlagzeug und so. Und da bin ich dann immer auf so meine Grenzen gestoßen. So auf der einen Seite war Punk so diese Befreiung, dieses Loslösen von allem und so, aber dann auch wieder in sehr vielem wahnsinnig engstirnig und konservativ. Und da wusste ich dann so ganz kann ich mich in dieser Welt auch nicht ausbreiten, weil die aus irgendeinem Grund, also sich grundlos oder ohne Not selbst beengt.
Ja, ich glaube, also das ist aber natürlich auch das, was Punk ausmacht, ne? Und auch für mich immer ausgemacht hat. Also natürlich ist Punk elitär und natürlich ist Punk engstirnig auch. Und das muss das halt auf eine Art auch sein, wenn das dann so wirklich in sowas Wertkonservatives fast schon reingeht, dann bin ich auch irgendwie raus. Aber natürlich dieser Better Than You Aspekt und dieses auch so, ich gehe einfach hier noch einen Schritt weiter, und das hat für mich auch immer einen ganz, ganz starken Reiz davon ausgemacht.
Ja, aber ich fand eben, dass es nicht den Schritt weiter war, sondern einen Schritt zurück.
Genau.
Also genau so. Also wie kannst du da jetzt eine Sängerin haben? So, da gehört doch ein Kerl hin. Also es war auch immer sehr männlich aufgeladen. Bei uns ist die ganze Punk-Szene ja auch. Also es gibt ja da auch.
Ja, da werden wir heute
bei meiner Musikauswahl zum Beispiel kommen, auch noch natürlich sprechen müssen. Wieder so ein Jungs-Club irgendwie war, trotz den Slits und X-Ray-Specs und Blondie und so. Und auch so ein, das muss handgemacht sein. Also so sich gegen, ursprünglich sich gegen das Wehren, dass man sehr ein Virtuose sein muss. Aber du musst schon Gitarre spielen können. So Duff oder so, das ist kein Punk. Trio, das ist kein Punk. Obwohl es total Punk so vom Spirit her ist. Aber sich dann doch auf so, das muss schon noch irgendwie so klingen wie die Rolling Stones irgendwie in vielen. Und da bin ich dann immer so an meine Grenzen gestoßen und habe gedacht, das kann man doch noch viel mehr öffnen und so. Genau. Und natürlich eines meiner ersten Konzerte überhaupt, die Ärzte, die auch 95 war das, zu Planet Punk, auch erstmal vor der Vorband kam Fabian Urlaub auf die Bühne und sagt die Sex Pistols an. Und damals gab es ja gerade auch die Sex Pistols Reunion schon, und man für einen Moment dachte,
die
kommen jetzt. So, jetzt kommen die Sex Pistols nach fucking Landshut. Da kam allerdings nur die Terrorgruppe.
Deutsche Sex Pistols.
Das möchte ich nicht sagen. Aber auch so das erste Konzert, wo mein erstes Pogo-Konzert so. Davor waren wir vielleicht mal bei, wo war ich denn?
Mr. Big blauen, oder so. Schön mit blauen Flecken daraus.
Vollkommen vermöbelt, ja. Also auch diese Energie irgendwie zu spüren, die es so nicht gab. Also genau, Ärzte von Anfang an dabei. Bei dir, Fabian.
Wie war die Frage?
Punk für dich.
Ist unsere Zeit
gleich um?
Bitte? Ist nicht unsere Zeit gleich um?
Oh. Ja, das war es jetzt gleich. Du hast gedacht, wir haben Zeit. Das nehmen wir jetzt beim Wort. ach mein Gott, also ich war nie ein Punk. Ich werde nie mehr einer sein. So viel kann ich zugeben. Man kriegt es natürlich trotzdem mit. Also es ist irgendwie auch eine Schichtenfrage. Also ich meine, ich war, wie wir alle, irgendwie ein weißes Mittelschichtswohlstandskind, das Abitur gemacht und aufs Gymnasium gegangen ist. Da war man mit solchen Szenen, zumindest ich, wo ich herkomme, also auch nie so direkt in Berührung. Man kriegt es natürlich alles mit.
Ich dachte gerade dann nur noch. Also ich habe ja eher den Eindruck, dass es irgendwann zumindest in so einer bestimmten Punk- und Hardcore-Szene niemand mehr ohne Abitur. Oder sogar so ähnlich wie, also das ist so das Arbeiterverhältnis so ähnlich wie im Bundestag irgendwie ungefähr aussah.
Ist das so? Ich weiß es nicht.
Das ist interessant.
Ja, also ich glaube, da kann man wirklich nachher vielleicht, wenn wir auf ein paar Bands zu sprechen kommen, nochmal drüber sprechen und was mich auch, warum mich auch so unterschiedliche Sachen irgendwie fasziniert haben, die vielleicht für andere irgendwie überhaupt nicht vereinbar sind oder so. Aber das hat viel mit Schichten, Klassen, Milieu zu tun, dass ich finde, also dass mir so in den letzten 20, 25 Jahren auf jeden Fall ich das bedenkenswert finde, dass es so akademisiert wurde, Popmusik und Rockmusik auch. So.
Ja. Da will ich ganz schnell hinkommen. Lass uns die nächsten Minuten mal so durchpeitschen.
Machen wir. Ganz kurz bei mir, ich habe mitbekommen, es gab so einen Schulfreund hatte so einen, diesen Sampler Schlachtrufe BRD, die ich mal alle so angehört habe. Das fand ich alles nicht so geil. Manche Sachen sind halt hängen geblieben. Witziger fand ich dann so diesen Spaßfraktionen wie Vizo, so die deutschen Nofix und so Quatsch halt eigentlich. Ne? Kassierer habe ich mitbekommen, habe ich mich damals fremdgeschämt, wenn Leute es gehört haben. Ich habe nicht verstanden, dass es nicht nur so ein Fremdscham ist, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. So Blumenkohl, Pillemann und so. Das haben auch Leute gehört, die sonst gar keine Musik gehört haben, weil die das einfach so lustig fanden. Mhm. Ah, okay. Klar, Ärzte und Hosen. Ich glaube, so ein kleines bisschen Horrorshow hatte ich so auf Tape ziemlich früh. Und dann eben die Kauf mich gekauft. Also wir werden heute nicht ausführlich über die Hosen sprechen, aber weil wir schon so ausführlich über die Ärzte gesprochen haben, muss ich es kurz erwähnen. Und The Bates und sowas, das habe ich alles noch gedacht. Oh, das wäre so, wie alt war ich denn damals? So 13, 14, so, ne? How should I know? Ansonsten, was man so mit dem eigentlichen Punk-Begriff verband, das hat man ja auch nur so am Rande mitbekommen. Also irgendwie hier Ratte und Säcke und Dosenbier und ihre Frisuren, die hingen bei uns auf dem Dorf aber auch nicht rum. Und wenn man dann mal irgendwie nach Köln, Düsseldorf, Krefeld vielleicht gefahren ist, hat man die irgendwo rumsitzen sehen in Fußgängerzonen. Das war es dann aber auch. Was mich dann auch mehr gekickt hat, waren, du hast es eben schon gesagt, die amerikanische Pop-Punk-Fraktion, also Green Day und sowas, Offspring, nicht so richtig Pop-Punk, aber das hat man dann mitbekommen und irgendwie als für sich als Punk empfunden, was nicht der Deutsch-Punk ist, oder überhaupt nicht der Punk, über den wir heute sprechen. Aber das war's. Und auch zum Muff Potter, also bin ich nicht gekommen über eure ersten Alben, sondern im Grunde erst nach 2000, nach Bordsteinkanten-Geschichten sogar, durch nämlich, also über den Umweg Punkrock, wenn man so will. Und ich habe auch nicht diese Fanzines gelesen, sondern halt dann die Visions, die ja auch so ein Fanzine heraus natürlich so entstanden ist. Und über gemeinsame Freunde und auch über den US-Punkrock, über Hot Water Music, Alkaline Trio. Ihr seid ja auch schon mit Hot Water Music, wir hatten schon eben gespielt, ich verbinde da auch was. Und daher kam das dann eher, also eher über den Rock als über den Punk. Mhm. So, möchtest du, nee, Quatsch, Nagel, wir sind schon mittendrin, aber als ich dich gefragt habe, Deutschpunk, du hast eben schon gesagt, nur ganz kurz, was fällt dir selbst zu allererst ein bei dem Wort? Bevor Stefan gleich so noch einen kurzen Abriss gibt.
Bei dem Wort Deutschpunk?
Ja.
Da denke ich an die 80er hauptsächlich, an Bands wie Slime und Daily Terror. Daily Terror habe ich jetzt ganz verloren. Daily Terror. Razzia, auch alles Bands, die ich auch gut fand, so, und die ich auch in den 80ern, also in den 80ern habe ich noch nicht wirklich Punk gehört, aber wo ich die 80er Sachen dann immer gut fand und die dann teilweise in den 90ern zurückgekommen sind und teilweise nicht mehr, irgendwie mich nicht mehr angesprochen haben. Toxoplasma, sowas. In den 90ern war das schon so, also ich habe auch gar nicht viel Musik mit deutschen Texten unbedingt gehört. Ich fand halt Tonsteine Scherben super und auch ein paar Deutschpunk-Bands super und so. Aber beeinflusst haben zum Beispiel Muff Potter eigentlich viel mehr englische und amerikanische Bands, also Sachen wie Husker Du und Wipers und Dinosaur Jr. und sowas. Aber
Leatherface nennen die auch.
Leatherface auch und auch ganz viel von diesem ganzen 80er und 90er Hardcore-Kram, so wirklich Schreisachen, das, was damals irgendwie Emo hieß, bevor es dann dieser Emo-Poprock wurde, aber was halt vorher Emo hieß, so Sachen, die dann auf Discord oder sowas, so Fugazi und sowas. Und auch ganz viel so Krach, derbe Krach-Bands und Anarcho-Punk und Anarcho-Hardcore und sowas. Und deutsche Texte fand ich fast immer unangenehm. Ich fand das auch bei den Sternen dann irgendwann gut, scheiß auf deutsche Texte so. Also, aber Deutschpunk war natürlich Punk mit deutschen Texten. Das war Deutschpunk. Also Deutschpunk war nicht irgendwie eine Punkband, die aus Deutschland kommt, sondern es ging dann schon unter Deutschpunk, lief halt Punk mit deutschen Texten. Und das war, obwohl ich viele Bands aus den 80ern, auch sowas wie Middle Class Fantasies und A&P und so, richtig gute Bands gut fand. In den 90ern war das dann ein Schimpfwort eigentlich. Also Deutschpunk stand für so ganz schlimme Musik, Dödelhaie und Abschüsse, Brieftauben und sowas.
Dümpel Mainz.
Ja. Und Und so Bands wie wir zum Beispiel oder Bands, die wir gut fanden, die auf Deutsch, Punkbands, die auf Deutsch gesungen haben, Bands wie Bud Alive oder Boxhamsters oder ER80 oder dann auch die ganzen Jens Rachhut-Bands, Blumen am Arsch der Hölle, Angeschissen, Dackelblut und so, das galt dann eher als Punk mit deutschen Texten oder als im Plastic Bomb Fanzine und im Ox Fanzine, was ja in den 90ern ich auch viel gelesen habe, hieß es dann immer intelligenter Deutschpunk. Das fand ich immer ganz unangenehm, weil intelligent hieß immer nicht dumm.
Also das heißt, dass die anderen alle dumm sind gleichzeitig.
Ja, oder also intelligent hieß schon, wenn du nicht irgendwie so Parolentexte hattest, okay, dann war das halt irgendwie intelligenter Deutschpunk. Das war dann irgendwie, das wollte man dann irgendwie auch nicht sein. Das klang dann auch irgendwie schon wieder so Lehrerkind-Punk, das wollte man natürlich auch nicht spielen. Ja. Ne? So lieben, netten Gymnasiasten-Punk, das hat mich auch nicht interessiert. Ich wollte schon, dass es irgendwie radikal ist und so und trotzdem nicht dumm ist. So. Und deswegen war dieser Begriff Deutsch-Punk irgendwie so ganz schwierig besetzt eigentlich.
Mhm. Aber auch das, so kommt es mir vor, war ja mutmaßlich eine Motivation für dich, die Band überhaupt zu gründen. Denn wodurch sie Mouthpotter ja früh abgehoben haben, waren eben auch die Texte, die einfach dann doch ein bisschen besser und anders waren.
Ja, genau. Also man wollte halt, also danke. Genau. Also man wollte halt, oder ich wollte halt irgendwie gute Texte schreiben, weil ich immer geschrieben habe mein ganzes Leben. Und ich bin auch nicht der Sänger dieser Band geworden, weil ich irgendwie die weltschönste Singstimme habe oder so, sondern weil ich Texte geschrieben habe und die wollte ich performen und ich wollte die so gut wie möglich machen, obwohl ich auch immer sehr gut Englisch gesprochen habe und sehr mit englischsprachiger Musik sozialisiert wurde, habe ich dann aber doch gedacht, dass ich die halt in dieser meiner Muttersprache tatsächlich so am besten machen kann. Mhm. Und das war dann eigentlich so der Grund dafür.
Stefan, möchtest du ein paar Anekdoten vielleicht noch loswerden?
Ich erzähle ein paar kleine Sachen, wo Deutschpunk überhaupt herkam, wo es seinen Ursprung genommen hat, bis wir endlich dann in den 90ern ankommen. Ich versuche es nicht zu geschichtsträchtig zu machen, sondern versuche so singuläre, interessante Sachen rauszunehmen. Die erste deutsche Punkband, die es gab, waren Plattenfirma-Konstruktionen, diese Straßenjungs. Sagen euch die irgendwas, ja, die waren damals ja, 77 von der CBS, die haben auch ihre Songs nicht geschrieben, also die wurden,
Beziehen sich Jesus und Bones vielleicht in ihrem Namen darauf? Straßenbande 187?
Ja, das glaube ich nicht.
Spät geboren. Aber alt und doch spät geboren.
Von der, sowas mal. Von der Straße, die hatten auch als Logo das Arbeitsamt-Logo als A und so. Und das war aber auch einfach so, da hat man sich schnell noch so eine Band genommen, die schon im Auflösen begriffen waren, hat denen dann so Punk-Namen gegeben, weil man schon gemerkt hat, dass es mit den Sex Pistols einfach so abgeht in England. So, da, also bevor die Sex Pistols ihr Album veröffentlicht hatten, gab es schon eine deutsche Band, von der man versucht hat, so zu sein. Die haben dann auch, ähnlich wie die Sex Pistols, viele so 60er-Schlage, so Beach Boys-Songs einfach eingedeutscht und so und schneller gespielt. So. Und das war auch ein ganz, ganz großes Bravo-Thema, wurde aber nicht ernst genommen. Also ich fand es nur erstaunlich, wie schnell Punk generell weltweit, aber auch in Deutschland kommerzialisiert wurde, also wie schnell es dann auch beim C&A entsprechende Mode gab und wie schnell da in Deutschland die Industrie darauf reagiert hat. Also vorher Internet und allem so, also wie schnell sich sowas verbreiten konnte, wie schnell es auch hier Bands gab wie Pack oder PVC in Berlin. Es gab in München schon 1976 die erste Punkband Tollwut, die so einen ganz, glaube ich, 40 Sekunden Song hatte, der Amok hieß und so, der sogar auf Bayerisch war. Also man hat sich das auch wirklich dann so angeeignet. Dann der große Skandal, der erste große Punk-Skandal war, als Nina Hagen im österreichischen Fernsehen war und den Leuten gezeigt hat, wie man am besten masturbiert. So, dann war Punk wirklich so auch im Mainstream angekommen. Die ganzen legendären Clubs natürlich, der Ratinger Hof in Düsseldorf, wo KZ die wo die Hosen ihren Anfang hatten und DAF und Kraftwerk und so in Berlin SO36. Was mich auch überrascht hat, dass wie wurde Punk verbreitet? Nicht nur, wenn man wie die Straßenjungs schon bei CBS war, über Independent-Labels. Das Einzige, was es bis heute noch gibt, ist Zickzack von Alfred Hilsberg, aber auch so Labels wie Rockorama, die ganz schnell einfach auch Rechtslabels waren. Also wie schnell dieses sehr, sehr linke Genre Punkmusik auch von der rechten Seite vereinnahmt wurde. Also wie schnell es...
Wie auch später bei der Skinhead-Bewegung.
Ja, genau. Also wie schnell man sich da einfach so eine Kultur angeeignet hat und pervertiert hat.
Ja, wobei Punk ja auch nicht ursprünglich links war. Ne? Also es war natürlich gegen Autoritäten und es war genau. wahrscheinlich nicht ja, rechts, ja. aber also auch in England, Screwdriver und sowas.
Genau, die gab es ganz schnell. Schon. Das also kam ja daher, dass es in England das dann sowas wie die Sex Pistols, weil die so groß waren, sofort als Sellout, wie bei euch natürlich, oder dieser leidige Vorwurf war. Und das ist ja nicht mehr die Stimme der Arbeiterschicht war. Daher kommt die ganze Oi-Bewegung, dass das einfach wieder alles einfacher irgendwie gemacht wurde und so, dass es wieder schön mehr
proletarisch
mehr so. Die Leute sind, genau. Und zu den Leuten gehört halt auch einfach ganz viel Leute, die nicht wissen, wo man das Kreuz auf dem Wahlzettel macht und so. Und deswegen, und natürlich auch beides, also beides eint ja auch diese Kritik am Establishment. So, also die AfD will ja auch nichts anderes. Einfach die, alles, was ich will, ist
offiziell,
genau, die ja auch sowas machen, also die ja auch diesen Begriff, diese Alternative ja auch jetzt so rechts belegt haben, das ist ja auch sowas.
Genau, sehr hohl natürlich, also kann man nicht vergleichen, würde ich sagen. Also ne, eigentlich ist es ja nicht gegen das Establishment, sondern sehr systemerhaltend,
genau.
Was die AfD möchte und genau. Was die Rechten möchten.
Also. Genau, aber halt dieses ganze Weg mit Merkel und so, also auch erstaunlich, wie schnell sich es dann auch weiterentwickelt hat. In England ja auch ganz schnell Post-Punk und so, nachdem sich die übergroßen Sex Pistols dann auch aufgesplittert haben. In Deutschland auch schnell so eine Trennung von ganz, auch wieder in Düsseldorf, dass da so Bands wie Der Plan auf den Plan kamen und so. Und das alles schon irgendwie sich von diesen Punk-Instrumenten, von diesen Rock-Instrumenten enthoben hat, Duff natürlich als die große Band, woraus sich ja dann die Neue Deutsche Welle entwickelt hat, die dann auch sehr schnell sehr comichaft, sehr schlagerhaft wurde. Das waren so die alten Punks und die neuen Punks, die waren dann schon sehr viel mehr vom US-Hardcore und so beeinflusst. Also da gab es schon so eine Trennung, auch wie in England Punk und Wave, ging es auch in Deutschland auseinander. ZK und Silent Grün, dann die Vorgängerbands von den Hosen und den Ärzten. Was ich auch nicht wusste, ist, dass es, nachdem Punks auch so das Stadtbild geprägt haben, dass es 1983 so in Hannover eine sogenannte Punkerkartei gab, die so einen Überblick, die all diese Namen, Personen namentlich ja. registriert hatten,
um wie
die
so nachzuverfolgen.
So wahrscheinlich haben die das so, hey, ich hab den Ratte doppelt.
Vertauschen.
Kann ich den vielleicht tauschen? Und als Reaktion.
Ratte hatte man immer doppelt. Ja.
Als Reaktion darauf gab es erst diese Chaos-Tage, die es ja. Über Jahrzehnte gab ja. und in Ablegen ja immer noch. Das war mir auch nicht klar. Der Begriff Funpunk ist übrigens zum ersten Mal auch in dem Jahr 1983 im Musikexpress erwähnt worden.
Tada!
In der Besprechung von den Toy Dolls.
Das Punk-Magazin schlechthin.
Genau.
Müssen wir jetzt einen saufen, wenn Musikexpress genannt wird?
Man muss sehr viel trinken, wenn man bei Musikexpress arbeitet. Und genau, da eben diese Bands, die wir vorhin schon irgendwie hatten, die lokalen Matadore, Eisenpimmel und so, aber auch so Bands, die das natürlich dann auch schon so parodiert haben. Also sowas wie, ich habe mich jetzt mal länger mit den Kassierern beschäftigt, wie schlau das auch ist. Also, ja. also da heißen die Songs zwar irgendwie Der Sackabreißer von Wattenscheid und so, oder Morgen weide ich deinen Vater aus.
Sex mit dem Sozialarbeiter.
Genau. Das ist natürlich alles immer sehr, das findet man als Heranwachsende natürlich irgendwie lustig. Und dann kommt der Typ ja auch nach wie vor, dieser Wölfi, der auch in der neuen Ärzte-Single zitiert wird und ist nackt und es hat jetzt ein Mann fortgeschrittenes Alters mit dickem Bauch und so. Aber wenn man sich mal weiter da vorarbeitet, also nur die Titel zu lesen, so das Ganze setzt ein ziemlich hohes sprachliches Niveau voraus und auch so Interviews mit dem, der ist dem Fragensteller meistens komplett überlegen in ganz vieler Hinsicht. Also da stecken kluge Köpfe dahinter. So ähnlich auch wie Beavis und Butthead. So, also so vor der Kündig Fäkalhumor und so, aber da steckt mehr dahinter, als man eigentlich denkt. So ein als Gegenbewegung mehr oder weniger zu diesem Ganzen, dass das Punk immer auch lustig sein muss und so haha, Penelo-Humor. Gab es denn Ende der 80er eben diese Bands, die Thorsten vorhin schon erwähnt hatte, Butter Life, die Boxhamsters und Dackelblut und so, die das weiterentwickelt haben und gesagt haben, man kann das auch irgendwie intelligenter machen. So dahingehend auch Wegbereiter dann für so Bands wie die Hamburger Schule. Parallel gab es in den 80ern noch einen zweiten deutschen Staat, die DDR, wo Punk wahnsinnig verfolgt wurde. Also es gab mal jetzt so eine Feststellung, dass es keine DDR-Punkband gab, die nicht von der Stasi unterwandert war. Das war, wurde sehr, sehr unterdrückt. Die hatten überall so EMs in jeder Band, was so weit ging, dass sich Bands dann sogar mit einem Judenstern verziert haben, einfach um auf diese Repression aufmerksam zu machen. Es war annähernd unmöglich, da eine Verbreitung zu finden. Also sogar Audiokassetten, also damals hatte man sich ja als Tape
verbreitet. Das mit dem Judenstern habe ich noch nie gesehen.
Ja,
wo hast du das denn auf?
Also da gibt's so eine neue Compilation Doppel-CD-Set über Ost-Punks und so, und auch eine ganz gute Dokumentation, Too Much Future.
Ah ja,
genau, wo die einfach sich als Opfer dargestellt haben mit solchen sehr, sehr harten Symbolen. Es gab Ende, Mitte der 80er gab es dann so eine gewisse Entspannungspolitik, generell ja in der DDR, und da gab es dann sogar auf Amiga, also dem einzigen Label in DDR, so einen Sampler über die sogenannten anderen Bands, also alles, was nicht so regimekonform war, hieß damals einfach die anderen Bands. Dann gab es eine wegweisende Radiosendung auf DT64, die hieß Paroktikum. Da wurden dann solche Bands auch geduldet und vorgestellt, aber natürlich hatte man es sehr schwer. Und nach der Wende hat sich da auch einfach sehr viel aufgelöst. Also und viele von denen sind dann auch eher so ins rechte Spektrum rübergewandert. Somit sind wir in den 90ern, nach der Wende und wieder in diesem
Podcast. Einige von denen habe ich neulich in einem Doku gesehen, als ich mir einen Film über Rammstein angeguckt habe. Die haben ja auch teilweise diese Vergangenheit.
Ja, genau, Feeling B.
Feeling B, genau. Also das ist auch ganz spannend, wie aus solchen Bands dann der größte deutsche Exportschlager ever.
Das stimmt. Die große Ausnahme. Feeling B auch eine Band, mit der man sich echt mal gut beschäftigen kann.
Ja. Andere Folge. Jetzt haben wir ja eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen aufgeschrieben, die wir dir gerne stellen würden. Jetzt sind wir aber so im Quatschen drin. Jetzt könnte ich auch vorschlagen, dass
wir hören jetzt mal eher Musik, ja.
Ja. So, pass mal auf. Wie ist denn jetzt die Überschrift? Ich habe hier stehen, Nagels Top 10 der wichtigsten Deutsch-Punk-Songs der 90er. Du hast jetzt die Gelegenheit, dir eine bessere Überschrift zu überlegen.
Wie bitte?
Entschuldigung. Thorsten Nagelschmidts Top 10 oder 12.
Nee, das war mein Vorschlag.
Ach, wie bitte war der Vorschlag? Gut.
Was?
Wie? Was? Wie? Guten Morgen. So, jetzt geht's um Wie bitte, die Playlist von Thorsten Nagelschmidt. Wir kommen zur Musik. Du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, deine Band selbst anzusagen.
Ja, das waren Muff Potter mit ihrem 1997er Überhit. Der Sound der 90er.
Schon wegen des Titels mussten wir den
wählen. Den habe ich jetzt wegen des Titels ausgewählt. Das war ja damals ein Jingle von Enjoy Radio, glaube ich. Der Sound der 90er. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der richtige Jingle ist, so kommt er mir vor.
Gefühlt jedes zweite Jingle
ist so. Und es ist natürlich ein Lied gegen die 90er. Also ich fand die 90er richtig scheiße. Ich war natürlich Punk und musste alles scheiße finden. Aber nee, aber tatsächlich habe ich wirklich gedacht und sehe das tatsächlich auch im Rückblick noch, weiß ich, ist da auch was dran, glaube ich, dass die 90er dann natürlich so sehr viel unpolitischer waren. Ne? Francis Fukuyama redet vom Ende der Geschichte und die Mauer ist gefallen und jetzt ist nur noch irgendwie Spaß und Party. Und natürlich stimmt es nicht. Natürlich waren auch sehr viele Debatten da und es gab diese ganzen rechtsradikalen Anschläge, Mölln, Hoyerswerda, Solingen und so. Das war jetzt keine wirklich unpolitische Zeit in dem Moment. Aber so insgesamt hatte ich das Gefühl, dass so meine Generation viel angepasster ist als die Generation vorher. Ich war, hatte mich dann sehr viel irgendwie so mit 68 und mit den 70ern beschäftigt und mit der RAF und sowas auch. Und dann auch mit dem politischen Punk der 80er mit Bands wie Slime oder auch irgendwie Conflict und Crass und sowas. Mhm. Und fand dann irgendwie meine eigene Generation, die sich dann irgendwie so über den Viva und also das ist ja auch eine Zeile in diesem Song, den wir gerade angespielt haben, H&M und Viva sind schon lange ein Kartell. Die bösen Onkels kommen vor in dem Song, das war auch ein großes Thema.
Und zwar wie, das darf ich nur kurz zitieren, weil es so schön ist, die Onkels sind keine Bösen mehr, nur so ein bisschen, naja, sie hatten es früher halt schwer.
Genau, und in der nächsten Zeile kommt noch ein Diss gegen Alice Schwarzer, die sich ja damals irgendwie die Onkels verteidigt hat auch, glaube ich.
Echt?
Ja.
Wow.
Ja, und das war halt irgendwie so ein ja, gegen meine oder unsere eigene Generation eigentlich so gerichtet, dass sie irgendwie die Gameboy-Generation wird sie genannt.
Genau, das kommt auch noch vor.
Und musikalisch ist das ja jetzt irgendwie eigentlich ein sehr poppiger Song. Also der ist ja nicht, das ist ja kein knallharter Punk oder sowas. Und das wollten wir auch nie sein mit der Band. Es gab sogar auf diesem Album Schrei, wenn du brennst, einen Song, der heißt Fernbedient. Da ist der Refrain, wir sind die schwulen Säue und die dreckigen Zecken, wir sind geniale Krüppel und ihr am Verrecken. Der Text ist, glaube ich, irgendwie, den finde ich eigentlich echt wirklich gar nicht so schlecht. Ich finde ihn auch nicht irgendwie stumpf oder so. Aber dieser Refrain war halt immer so ein Anlauf für ganz viele irgendwie nicht so geile Leute, den irgendwie mitzugrölen.
Von und den haben wir dann vereinnahmt.
Genau, so ein bisschen. Und nachdem wir halt eigentlich mit Muff Potter so sehr von so frühen Emo-Sachen und auch sehr politischen Sachen und so Vegan-Core-Sachen, also eher so wirklich so aus so richtig kleinen AZ-Konzerten und sowas. Eigentlich, das war eigentlich so das, wo wir herkamen oder wo ich mich auch so verortet habe. Und das zweite Album war dann so sehr deutsch-punkig und da war dieser Song Fernbedient drauf und dann wurde das im Plastic Bomb Fanzine, was damals irgendwie wichtig und groß war, abgefeiert und auf einmal hatten wir so ein ganz anderes Publikum auf unseren Konzerten und haben dann auch tatsächlich aufgehört, diesen Song zu spielen. Weil wir nicht wollten, dass da die so dieser Macker-Ellbogen-Pogo dann so entsteht und so. Und wir haben uns auch wahnsinnig oft mit unserem Publikum angelegt. Also das fanden wir natürlich auch geil. So. Also wir haben halt unser Publikum beschimpft, aber nicht so als Gimmick, so hier kommen wir und wir beschimpfen unser Publikum, sondern weil wir uns halt auch irgendwie so nicht so verstanden haben, so als Dienstleister, wir müssen jetzt so unserem Publikum gefallen, sondern wenn denen das nicht passt, dann sollen die halt zu einer anderen Band gehen.
Mhm. Aber die haben sich auch umgekehrt, oder einige von denen, wie du es gerade beschrieben hast, nicht bemüht, euch auch richtig zu verstehen. Also dieses, wir sind die Schwulen, soll, ist natürlich keine Homophobie eurerseits, sondern nur die Thematisierung dessen.
Genau, genau. Es geht eigentlich irgendwie um so ein Alltagsressentiments, in der deutschen Durchschnittsfamilie und dann eben zu sagen, ja, wir sind das alles, was ihr ablehnt und ihr könnt da gar nichts gegen machen.
Das Problem haben ja bis heute viel größere Bands, wir haben eben schon Rammstein kurz genannt, genau das passiert ja bei Deutschland, dass natürlich ganz viele Leute auf den Konzerten stehen werden und Deutschland rufen.
Ja, wenn man es ja sehen.
Und den Rest des Songs nicht so differenziert betrachten, wie man es vielleicht sollte.
Es gab auch auf der ersten Slime-Reunion-Platte Viva La Muerte, da gibt es auch einen Song, ich glaube, es ist sogar der erste Song, Mensch, wo genau die mir fällt es jetzt konkret nicht ein, aber die rassistischen Slogans sind genau die, wo man so richtig gut Fingerpointing irgendwie das mitgrölen kann. Das fand ich damals schon ein bisschen unglücklich gemacht. Das war natürlich nicht böse gemeint, im Gegenteil. Aber das war schon nicht so gut gelöst, fand ich.
The road to hell, paved with good intentions. Schwule Mädchen, fettes Brot, die haben das eigentlich auch ganz gut auf die Bravo jetzt gepackt.
Es gab damals, das ist ein sehr früher Song von euch oder relativ früh, auf YouTube gibt's, wie es übrigens auch zu all den folgenden Songs, kaum YouTube-Kommentare gibt. Wahrscheinlich erstens, weil die recht spät hochgeladen wurden erst und zweitens, weil es halt, weil ihr jetzt schon deutlich noch zu den größeren Namen zählt in der folgenden Liste. So,
kommt es glaube ich. Ja, weiß ich gar nicht.
Jedenfalls gab es einen Kommentar dort, wo jemand schrieb, die Platte auf Vinyl habe ich mir damals an einem kleinen Konzi gekauft, in Anführungszeichen.
90er?
Ja. Niemals sowas gehört, abgeklärt, intellektuell verachtend, depressiv. Das hat mein Dasein geprägt und meine Seele gleichsam stimuliert wie auch ruiniert. Muff Potter, yay.
Wow. ich wurde dadurch verlinkt bei Instagram, in so einem Fanzine-Review von 1997, wo jemand irgendwie dann schreibt, leg die Platte auf und dann springe ich in meinem Zimmer rum und trete alle Möbel kurz und klein und am Ende der A-Seite muss ich mich erstmal auf den Boden legen und eine Viertelstunde atmen, bevor ich die B-Seite auflegen kann. Also es war so positiv gemeint.
Ja.
Das fand ich schön. Ich fand es auch schön, dass es überhaupt Reviews noch gab und dass es auch solche Reviews gab, also so wahnsinnig persönliche. Also
subjektive, da, ja, genau. Ja. Nicht immer so aus der dritten Person.
Ja, und auch gar nichts wissen müssen, sondern wirklich nur...
Nur erleben, ja.
Also du freust dich über solche Kommentare und denkst jetzt nicht, nee, du hast mich hier missverstanden und ich will was ganz anderes sagen oder ich will vielleicht gerade gar nichts damit sagen.
Nee, also ich meine, jetzt ist es ja auch einfach eine Weile her und dann freut man sich einfach darüber, dass jemand sowas wieder ausgegraben hat.
Ja.
Aber wir haben ja damals auch ein Fanzine gemacht, ganz lange sogar, von das Wasted Paper. Das auch dann am Ende, glaube ich, echt groß und einflussreich war. Also ein selbstgemachtes eben kopiert und dann irgendwann gedruckt. Die letzte Auflage hatte, glaube ich, die letzte Ausgabe, die Nummer 8, war eine Tausender-Auflage und das wurde auch wirklich von vielen Leuten gelesen und so. Da war Adolf Hitler mit einem Black Flag Bart auf dem Cover. Das hat auch ganz gute Reaktionen hervorgelöst und so. Und da haben wir natürlich auch wahnsinnig viel, waren wir in diesem Fanzine-Ding drin. Wir haben Fanzines getauscht, wir haben Fanzines zugeschickt bekommen zum Besprechen. Wir haben die immer alle verrissen. Irgendwann also waren wir halt so bekannt als diejenigen, die auch die ganzen Platten, die sie zugeschickt bekommen, eigentlich nur verreißen und so. Das war schon so eine Kunst eigentlich fast.
Da
war
man wollte von euch verrissen werden.
Mein Kompagnon Wiesmann war da noch viel besser drin als ich jetzt. Also der hat bei einem Fanzine, das hat sich mir so eingebrannt, da hat jemand dann geschrieben, dass er irgendwie, jemand aus seinem Haus hat irgendwie einen Unfall gehabt oder vielleicht sogar Selbstmord begangen und er ist dann irgendwie auf dem Konzert, kannte den aber eigentlich gar nicht und ist dann auf ein Konzert gegangen und hat dann darüber nachgedacht, ob es denn jetzt okay ist, hier auf dem Konzert zu sein und Spaß zu haben, wenn es jemandem anderen so schlecht ging und Wiesmann hat das irgendwie dann in seine Rezension zitiert und darunter schrieb, bitte schickt Philipp endlich in ein Heim.
Das wäre heute auch nicht mehr denkbar.
Na, weil es natürlich irgendwie da auch sehr um dieses, vielleicht gar nicht so Punk, aber mehr so diese Hardcore-Szene, die wurde so immer pfadfindermäßiger. Also so sehr politisch korrekt, sehr sauber. Es wurde sehr darauf geachtet, wie man, was man sagen darf und wie man dann aussieht. Das wurde immer mittelklasse-mäßiger, akademischer, sehr verachtend irgendwie den Punks, die auf der Straße rumhängen gegenüber. So, ne, so teilweise vielleicht ja auch zurecht, aber auch mit so einem sehr snobby und elitär, aber nicht das Elitär, was ich gut fand, sondern das andere Elitär. Und das war dann natürlich auch total wichtig, sich dagegen irgendwie auch so zu positionieren. Also nicht nur irgendwie so nach außen, hier, wir sind Punks und ihr seid die böse Gesellschaft, sondern natürlich auch richtig so in seinem Vorgarten da irgendwie so aufzuräumen und so.
Zweite Band. Du hast einfach weggesehen! Was hast du uns da Schönes mitgebracht?
Ja, das waren natürlich die großen Slime. Das ist vielleicht die wichtigste Deutschpunk-Platte aus den 90ern, würde ich sagen.
Schweineherbst.
Schweineherbst heißt die. Slime hatten sich Mitte der 80er aufgelöst und dann 1992 eine Reunion gehabt und eine neue Platte rausgebracht, die hieß Viva la Muerte. Die fand ich schon ganz gut. Die war sehr lang und sehr divers. Da waren dann auch irgendwie so Seemannslieder drauf und Trinklieder und so ein paar politische Sachen und so. Die hatte leider, die wurde produziert von Rodrigo González, der dann auch nachher bei den Ärzten war und damals bei Depp Jones und den Rainbirds natürlich.
Den Rainbirds natürlich.
Und die Produktion ist kacke, das ist so eine Metal-Produktion, würde ich sagen jetzt. Und die ist so sehr clean und also ich fand es gut, dass es die Band wieder gab. Ich fand da gute Songs drauf und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, geiles Album. Aber als dann zwei Jahre später Schweineherbst kam, dagegen stinkt das halt so völlig ab, weil das ist, die Schweineherbst ist größtenteils geschrieben oder fast komplett geschrieben von dem Schlagzeuger Stefan Mahler, der auch in vielen tollen anderen Bands gespielt hat, unter anderem mit Jens Rachut bei Angeschissen und bei Torpedo Moskau und hat auch so Wave-Sachen gemacht und so. Also super Schlagzeuger auch, also wirklich technisch Wahnsinn, aber eben nicht so wie im Metal, dass er das die ganze Zeit beweisen muss, sondern dass er einfach unfassbar schnell irgendwie seine Sechzehntel da und Achtel und so spielt. Und der hat die meisten Songs geschrieben, die meisten Texte geschrieben und das ist wirklich so das Album zu der Zeit, das auch ganz konkret reagiert auf diese ganzen rassistischen Anschläge und so. Und ich fand das auch musikalisch toll und da sind auch, das ist halt irgendwie kein, das ist ein sehr politisches Album, aber eben ist kein reiner Parolenpunk, das ist schon echt toll gemacht, so.
Das war es dann ja auch schon mit Slime in den 90ern. Mehr kam dann ja erstmal nicht.
Genau, und dann haben die sich, glaube ich, nach diesem Album auch wieder aufgelöst, weil die sich selbst zu groß wurden. Also die waren dann so Punk-Stars irgendwie und fanden das irgendwie total weird. Ja. Und Teile der Band hatten da überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe dann auch, ich weiß gar nicht, ob über Slime, aber auf jeden Fall habe ich sie da zum ersten Mal live gesehen. Bad Alive waren dann Vorband von Slime auf der Schweineherbst-Tour. Und das wurde dann auch, kommen wir ja noch zu, auch eine ganz wichtige Band für mich in den 90ern.
Nagels. Thorsten, Spoiler seiner eigenen Liste. Bist du gerade Thorsten oder Nagel?
Ich bin gerade beide. Dann haben Slime aber in diesem Jahr ein ziemlich großes Problem, weil die sind seit diesem Jahr, seit ihrer Platte Wem gehört die Angst aus dem März, eine Top-10-Band in Deutschland.
Oh.
Was heißt es heutzutage noch, Top-10 zu sein? So, aber immerhin. Also nicht, dass die schon wieder über sich hinauswachsen. Waren die eh schon beim Thema, oder? Hier auf meiner Liste steht genau diese Band, um die es gerade ging.
Dann war das jetzt ja wirklich kein großer Spoiler.
Ja.
Was für Frieden verdient ist Krieg.
So. Da haben wir sie, But Alive.
Ja. Diese KMFDM-artige Anmutung auch auf diesem sehr, sehr strengen Cover.
Achso, wir haben wieder, wie zuletzt auch, spielen wir hier, gerade, wir haben es eben gesagt, wir finden diese Dinger nicht auf irgendwelchen einschlägigen Streamingdiensten, wir finden sie auf YouTube, da hat es irgendjemand hochgeladen, in dem Fall ein User namens ZombieDolls.
Mhm. Wie viele Aufrufe?
Viele. 34.759.
Na, guck.
2007 hochgeladen.
Da müssen
und
wir
man sieht auch das Cover von But Alive für uns nicht.
Genau. Den Podcast sind wir Eric Drucker, ne? Der ja tolle Sachen gemacht hat. Eric Drucker war Assistent von, warte mal, da sage ich jetzt was Falsches. Ich glaube, der hat für Allen Ginsberg sogar gearbeitet.
Ach, oh, oh.
Und ganz tolle Bände gemacht mit seinen Zeichnungen. Und Bud Life haben, glaube ich, alle Bud Life Cover sind, glaube ich, von Eric Drucker.
Alle? Heißt, wie viele gab's?
Es gab auf jeden Fall 4 Bud Life Alben, wobei das letzte hat, glaube ich, kein Eric Drucker Cover. Aber ja, okay. Es gab 4.
Ja.
Und ein paar Singles und sowas.
Genau, But Alive, ganz kurz, bevor du noch sagst, was für dich daran so gut war, das ist die Band von unter anderem Markus Siebusch und Reimer Busdorf auch dabei, ne?
Der war bei Rantanplan,
ja. In der Ska-Band wiederum.
Ja, ja.
Beides Vorgängerbands von Ketka. Markus Wiebusch sang hier schon bei But Alive und ich habe eben schon gesagt, sehr spät zu dieser Musik gekommen, also habe But Alive nie wirklich gehört, aber erst nachträglich, nachdem ich Ketka kannte. Und dann ist man natürlich schon fast verstört, wenn man Ketka kennt und dann erst But Alive hört. Vielen But Alive-Fans ging es natürlich umgekehrt, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe das halt die ganze Zeit mitgemacht, so, ne? Also ich kannte But Alive auch schon vor dem ersten Album. Ich habe damals einen Tape-Sampler rausgebracht, das gab's ja auch.
Mhm.
Und da waren 2 Songs drauf, das waren so Demo-Versionen von Songs, die dann auf dem ersten But Alive-Album waren, was, glaube ich, 93 kam oder so. Und
da genau, warst du aber doch noch ein sehr, sehr junger Mensch. Wie kamst du denn da überhaupt dran?
Ich habe ja irgendwie, ich war tatsächlich ein bisschen frühreif, was manche Sachen angeht. Also ich war da immer sehr früh und hatte so ältere Freunde und wurde von jemandem, der dreimal sitzen geblieben war und aussah wie Sid Vicious, in meine erste Band geholt, der dann auf einmal in meiner Klasse war und ganz lange mein bester Freund auch war.
Mhm. Der hoffentlich und, überlebt hat.
Ja, der ein paar Umwege auch gegangen ist.
Okay.
Aber genau. Ja. Und da war ich irgendwie ein paar Monate in der Band und dann habe ich schon angefangen, da Songs zu schreiben und irgendwie die Texte zu schreiben und das Artwork zu machen und so einen Tape-Sampler zu machen und dann auch mein Fanzine zu machen und dann auch Konzerte zu organisieren in Rheine. Also ich habe da Konzerte veranstaltet. Da war ich halt so 16, 17, als ich mit all diesem angefangen habe und dann so einen kleinen Mail-Order habe ich so gemacht, den Hammer und Nagel. Mail-Order, was irgendwie nur dazu diente, Wortspiel, Sachen zu tauschen, halt ja. Eigentlich, ne? Aber dadurch hatte man auf einmal diese ganzen Sachen. Und
aber wie zieht man denn sowas auf, ohne jegliche Infrastruktur so auf dem
flachen Land? Ja, einfach, man probiert halt alles. Das Schöne ist ja, wenn man, also es gab schon ein paar Punks in Rheine, aber die waren dann auch schon irgendwie aus einem anderen Film, da war viel Drogen und sowas drin und insofern, also wir konnten auf keine Punk-Konzerte gehen, es gab halt keine, wir mussten die selbst organisieren und das Schöne ist ja, wenn man so keine konkreten Role Models oder Vorbilder hat, dass man einfach Trial and Error mäßig irgendwie alles machen kann und dann erstmal guckt, wie weit man damit kommt. So, das Fanzine zum Beispiel, wir kannten den Begriff Fanzine auch gar nicht.
Ja.
Da gab es einmal im Monat in der Jugendseite, in der örtlichen CDU-Tageszeitung, Münsterländische Volkszeitung. Und da wurde ich zweimal zensiert. Einmal in einem Bericht über die Chaostage und einmal in einem Artikel über Tonsteine Scherben, wo ich so Revoluzzer-mäßig irgendwie noch so Umsturzaufrufe irgendwie untergebracht hatte. Das wurde rausgekürzt. Lies
diesen Text rückwärts.
Und dann haben wir gedacht, ey, das können wir uns nicht bieten lassen, das ist Zensur. Und wir gründen jetzt unsere eigene Zeitung und wir kopieren die selbst. So, das war dann die erste Ausgabe von Wasted Paper. Und dann haben wir irgendwann mitbekommen, dass es halt Fanzines gibt und dass man das irgendwie die bestellen kann oder tauschen kann oder so. Und ich glaube, dass das irgendwie bei mir Punk auch deswegen so wichtig war, wegen diesem DIY-Ding. Also als ich Punk entdeckt habe, das war ja nicht gerade irgendwie die Blütezeit des Punk. Also sogar eine der ersten deutschsprachigen Punkbands, die ich super fand, Blumen am Arsch der Hölle von Jens Rachuth eben auch. Auf der einzigen Blumen am Arsch der Hölle-Platte, die es gibt, gibt es einen Song, der hat gar keinen Titel, der wird nämlich nicht genannt, aber die einen haben es nur gelesen, die anderen waren dabei, doch alle sollten wissen, Punk ist längst vorbei. So, und ich war irgendwie 16 und dachte, oh Gott, ich wollte aber gerade mal irgendwie mitmachen. So. Ne? Und also ich wollte nur sagen, das war halt nicht die Blütezeit und wahrscheinlich wäre ich auch anders irgendwie meinen Weg gegangen oder was weiß ich, es gab auch andere Musikstile, wo man irgendwie DIY-mäßig was hätte machen können, so. Aber gleichzeitig war das schon wahnsinnig so ein Empowerment halt, dass also dieses klassische, hier ist ein Akkord, hier ist noch ein Akkord, hier ist noch ein Akkord, jetzt gründe eine Band. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe mir einfach alles zugetraut. Ich konnte alles machen. Das war überhaupt nicht, ging überhaupt nicht darum, das erstmal lernen zu müssen. Und deswegen habe ich sofort von Anfang an mit allem, was man irgendwie machen konnte, angefangen. Und Buddy Life.
Haben dich dabei begleitet?
Buddy Life waren, das Interessante war, Markus Wiebusch ist ein paar Jahre älter als ich. Der hieß ganz lange bei uns Papa Wiebusch, weil der das sowas Ähnliches gemacht hat. Und
weil er auch so groß und stark ist.
Weil er groß und stark ist auch. Aber weil der was Ähnliches gemacht hat, ähnliche Einflüsse hatte, auch viel amerikanischen Hardcore gehört hat, so Bands wie Quicksand oder sowas irgendwie auch gut fanden, was wir auch gut fanden. Und dann aber eben eine Punkband mit deutschen Texten, mit politischen Texten. Und gleichzeitig aber eben ein paar Jahre älter war und ein bisschen uns voraus. Und der wusste schon, also die kam uns immer wahnsinnig professionell vor, diese Band. Und der wusste schon, wie man Platten macht, wie man Touren bucht, was ich dann auch für Mafutta gemacht habe und so Touren gebucht und so. Aber ich habe wirklich wahnsinnig viel von ihm irgendwie gelernt. Der hat uns sogar auch in der GEMA angemeldet. Der meinte irgendwann mal Ende der 90er, ey, ihr seid immer noch nicht in der GEMA, ich melde euch da jetzt an. Und dann waren wir bei ihm im Verlag oder sowas. Ne? Ja. Und dann irgendwann hatten wir wirklich ein Verlagsangebot. Und der meinte, ja, hier könnt ihr alles haben. Also habt uns einfach die ganzen Rechte zurückgegeben und so. Es ging wirklich nur darum, dass er helfen wollte. So. Und wir haben wahnsinnig viel mit Buddy Life gespielt. So die ersten Muff Potter Sachen haben wir ständig mit Buddy Life gespielt. Auch in Hamburg bei der Release Party vom zweiten Buddy Life Album und so. Und das war dann, da hatten wir dann unser erstes Demo. Und die hatten schon das zweite Album. Und, das hat die ganzen 90er durch. Dann hat er irgendwann Touren gebucht für die Weaker Thans und für Propagandy und für Bands. Band. Ja, ganz tolle Band. Und, da waren wir dann irgendwie auch dabei und sind teilweise die Touren gefahren oder haben Konzerte mitgespielt.
Und ihr seid ja auch, Achtung, Behauptung, aber nicht von mir allein, sondern von sehr vielen Menschen, im ganz groben Sinne deren musikalischen Weg ja mitgegangen. Also über spätere Muff Potter-Platten sagten nicht wenige Leute, ich weiß immer nicht, ob es als Lob oder als Kritik gemeint war, man sprach von einer Kitkarisierung.
Das war auf jeden Fall als Kritik, als mega harter Diss gemeint.
Ja, aber was ist denn da Diss dran? Also
ja, ich muss gestehen, ich fand Kettka auch nicht mehr so gut, wie ich dann bei der Live damals fand, und das war auf jeden Fall so gemeint, dass man irgendwie soft geworden ist oder weiß ich nicht, vielleicht zu sauber auch.
Ja, aber dass man auch einfach älter wird und sich auch mal mit anderen Themen beschäftigt, oder?
Ja, vielleicht, ja.
Ja, das wird ja nicht immer unbedingt verstanden, dass sich jemand anders weiterentwickelt.
Manche Leute werden ja auch einfach nicht älter vielleicht.
Ja, genau.
Oh, kann sein. Ganz witzig fand ich noch nochmal YouTube-Kommentare unter diesem Song Krieg, kein Frieden, so heißt er übrigens, haben wir das schon gesagt, weiß ich gar nicht, den wir gerade hörten.
Ja, übrigens ein Blumfeld-Zitat, ne?
Aha.
Aus dem Song von der Unmöglichkeit, Nein zu sagen, ohne sich umzubringen, von der ersten Blumfeld-Platte Ich-Maschine, die, glaube ich, 92 oder 92 rausgekommen ist und die ich auch mega fand. Und da hatte ich keine Ahnung, irgendwie Hamburger Schule oder so, das kannte ich nicht. Für mich war das oder ist es auch bis heute, war das, da habe ich nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie Punk ist. Also für mich war das total Punk, weil die so hart klingt und so kühl ja auch und so dissonant und verstörend. Und jetzt mit dem Rückblick natürlich klar total viel Sonic Youth und sowas
drin. Ja, ja.
Aber textlich auch so radikal war, dass ich von Anfang an riesen Blumfeld-Fan war und Markus Wiebusch halt auch und sich da auch noch auf anderen bei der Live-Platten, glaube ich, immer so textlich bedient hat. Und wir auch. Wir haben dann die Zeittotschläger kommen in einem Muff Potter-Song vor und sowas. Mhm. Also das waren auch das war irgendwie so ein gemeinsamer Einfluss, den man so hatte und den man dann irgendwann auch so ein bisschen gegen die Szene irgendwie verteidigen musste oder das zumindest das Gefühl hatte, dass man das machen müsste.
Vielleicht haben wir ja nachher noch einen kurzen Song von besagter Band. Mhm. Nicht einen kurzen Song, sondern kurz in einen Song rein und so rum.
Eine ganz, ganz kurze 5 Sekunden.
Genau. 1, 2, 3, 4, tschüss. Und da war ein Kommentar unter dem Battle Live Song, Wiebusch hat keinen Flow. Und dann musste ich ein bisschen lachen, weil er natürlich, er ist ja wie so viele Bands von, der Sänger von Punkrock-Bands, natürlich jetzt kein hervorragender Sänger in dem Sinne. So. Aber er hat es halt gemacht und ich finde er auch wenn ich selbst wenig Battle Live gehört habe, das hört man auf Ketka später noch, auf Ketka-Songs, die vor ein paar Jahren die Single Sommer 89 zum Beispiel oder Der Tag Willkommen gegen Homophobie im Fußball, er sprechsingt ja schon sehr, obwohl er nie rappt in dem Sinne, natürlich nicht.
Ja, er rappt ein bisschen rum auf diesen frühen Battle Live-Platten. Da gibt es so ein paar Momente und ich weiß auch, dass er irgendwie... dass es natürlich auch eine Schnittmenge gab, so in den 90ern, dann zu Bands wie Anarchist Academy oder Advanced Chemistry oder so. Und das habe ich nicht so viel gehört. Ich habe das auch alles wahrgenommen, aber das war nicht so mein Ding. Aber ich weiß, dass Markus Wiebusch wahrscheinlich auch mehr amerikanischen Rap vielleicht oder so, aber dass er schon wirklich Rap und Hip-Hop gehört hat und auch wirklich, auf der zweiten Platte gibt es wirklich so ein Stück, wo es dann oder auf der ersten sogar auch, nur Idioten brauchen Führer. Da wird auf jeden Fall mehr oder weniger gerappt. Und naja, aber wenn man sich mal wirklich andere Rap und deutsche Rap und Hip-Hop-Sachen aus den 90ern oder auch noch Nullern anhört, wahnsinnig viel Flow haben die tatsächlich manchmal nicht. Ne?
Auch hier kann ich jetzt nicht nur anschließen, sondern fest behaupten, es kommt bald eine Deutschrap-Folge.
Oh ja.
Da sprechen wir noch aus.
Mit jemandem, der durchaus Flow hat.
Mit Markus, achso, nicht mit Markus Wiebusch.
Nicht für Markus
Wiebusch. Aber wie wir gerade hören, könnten wir ihn auch einladen.
Ja, also dann komme ich auch wieder.
Achso, okay, dann machen wir noch. Am Ende der Staffel machen wir so eine Gruppenfolge, wo alle zusammen, ohne Corona dann halt natürlich, vorbeikommen. Nächster Song.
Das Ende der Staffel ist ja wahrscheinlich, wenn Corona vorbei ist, in vielen Jahren.
Oh, sag's nicht. Den Namen dieser Band hast du heute auch schon erwähnt.
Die Boxhamsters. Benannt nach den Boxhamsters aus einem
Monty Python-Sketch.
Oder? Genau. Boxhamsters in Kensington, oder wo waren sie?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich habe gelesen, nachgelesen natürlich. Der Charakter, der so heißt bei Monty Python, hat gewonnen bei einem Wettbewerb namens Trottel der feinen Gesellschaft.
Ah ja, genau. Herman Boxhamster, kann das sein?
Keine Ahnung. Oh, das fand ich schon schön.
Ja, das sind so Sachen, die einem dann später aufgefallen sind. Ich kannte natürlich erst die Band Boxhamsters und dann irgendwann mal Monty Python. Ich glaube, dass es manchen Leuten mit Muff Potter auch so geht. Ne? Ja. Irgendwann dann doch nochmal irgendwie Tom Sawyer und dann so, ah, okay. Und solche Momente gab es für mich irgendwie auch total viel musikalisch, weil ich versuche immer zu meiden, dazu zu sagen, dass es kein Internet gab, weil man immer so super OP-mäßig sich das anhört. Aber trotzdem ja in dem Kontext halt irgendwie wichtig, weil das ja einfach nicht möglich war, das so einfach so nachzuverfolgen und man dann oft irgendwie erst die eine Band kannte und dann erst die Bands, auf die sich bezogen haben. Genau. Und in diesem Fall Boxhamster, da war das so sehr klar, dass da irgendwie Husker Du drin ist und dass da die Pixies drin sind und Dinosaur Jr. und sowas und auch Punk natürlich viel drin ist, aber eben auch das alles, die Bands, die ich jetzt aufgezählt habe, waren alles irgendwie Bands, die ich schon kannte, auch zu dem Zeitpunkt, die ich unabhängig davon auch gut fand, aber es gab immer dann auch irgendwie Referenzen, wo man dann irgendwie zurückgegangen ist, die Boxhamsters haben auf irgendeiner 7-Inch auf der B-Seite einen Song von den Buzzcocks gecovert, von dem ich dann erst die Boxhamsters-Version kannte und dann erst das Original, solche Sachen halt.
Ich bin auch zum Beispiel auf die Ramones nur gekommen, weil da gab es damals im Auftrag des Herrn, das war unser Hosen-Live-Album, was so rauskam, als wir 16 waren, war China is a Punk-Rocker drauf, was ich den besten Song auf dieser Live-Platte fand. Dann kommst du erst auf die Ramones oder Slime, habe ich auch noch mitbekommen, weil dieser Schweineherbst vorhin, der Song von den Ärzten mehr aufgegriffen wird, dieses Heuchelei kommt auf so einer neuen Version von Quark mal vor.
Na, und die Hosen hatten ja auch Learning English, Lesson One.
Ja, stimmt, und diese Schlagerplatte genau. Überhaupt auch mal.
Die roten Hosen. genau. Nevermind the Hosen.
Never forget.
Und zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch nach wie vor nicht bestätigt, die Beatsteaks. Ja, auch eine Punkband aus Deutschland, die ja immer so ein Gewese drum machen, wo der Name eigentlich herkommt. Ich glaube, der kommt aus dem Beatles-Film Help, der in Deutschland ja hieß Hihi Hilfe. Da gibt es immer so eine Szene, wo, ich glaube, da ist Ringo Starr in einem Tigerkäfig eingesperrt oder so, und dann sagt so eine völlig überdrehte 60er Jahre Heinz Erhardt-artige Synchronstimme, dass die gleich in Beatsteaks verwandelt werden. Ah. Ich glaube, dass das, und das siehst du dann auch erst, nachdem du die Band schon 15 Jahre kennst, schaust du mal wieder diesen Film und denkst, fuck, ist da der Name her? Ist aber nach wie vor nicht bestätigt.
Aber das ist ja auch nichts, wo man dann denken würde, scheiße, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin.
Ja. Also bei den Boxsamsters zum Beispiel gab es ja immer so wahnsinnig viel zu entdecken. Dass dieser Song zum Beispiel ist ja von einer Platte namens Tötensen.
Ja.
Und dann fährt man da, ist es die A1 bei Bremen oder so. Irgendwann sieht man dann diese Abfahrt Tötensen. Ich weiß, oder welche ist es? Ich glaube, es ist die A1, keine Ahnung. Aber genau, also da gab es immer so. Die Texte sind ja auch eher so ein bisschen poetisch, teilweise auch so richtig knallharte Aussagen drin, aber gleichzeitig auch eher so sehr poetisch und teilweise kryptisch, was dann intelligenter Deutschpunk halt war. so, ne? Und da gab es auch immer wahnsinnig viele Referenzen, die man dann irgendwie entdecken konnte, teilweise auch Jahre später, immer falsch verstanden. Und gleichzeitig aber auch gepaart mit irgendwie tollen Sätzen und teilweise auch irgendwie falscher Grammatik. In einem Song zum Beispiel von dieser Platte, wo auch Es regnet drauf ist, was wir gerade angehört haben, da ist auch ein Song, der heißt No Need von Nieten. Und den habe ich auch immer so verstanden, dass das so eine Abgrenzung zu den Nieten-Punks dann halt so war. Das ist mal so eine, okay. Also wir sind halt irgendwie Punk, aber wir sind nicht die Postkarten-Punks.
Genau.
Da ist auch so ein, der schöne Satz, und ich habe mir den aufgeschrieben. Die Welt zerbröselt rascher wie der Spruch auf deiner Lederjacke. Genau, natürlich nicht als der Spruch, sondern wie der Spruch. Und aber gleichzeitig natürlich auch so ein Diss gegen irgendwie die Parole auf der Lederjacke.
Genau,
und
genau.
Du bist einfach, damit kommst du der Welt nicht mehr bei, weil die bist schon ganz woanders und die scheißt darauf, dass du irgendwie
schießt
doch Bulle.
Genau. So.
Und aber gleichzeitig hatte das für mich im Unterschied zu vielen, was noch kam, nicht so einen akademischen Habitus oder so. Also das war dann irgendwie nicht, es war zwar, hat sich darüber lustig gemacht, über diesen Stumpfpunk oder so, und gleichzeitig aber sich auch nicht davor gescheut, auch irgendwie direkt und teilweise auch irgendwie lustig und humorvoll oder auch irgendwie klar politisch und sowas zu sein. Also sich nicht so darauf irgendwie so zurückzuziehen auf seine geile Bildung und sich dann über die Punks am Brunnen lustig zu machen. Das ist nämlich wieder auch dann irgendwie so eine Position, die man da natürlich so ganz leicht irgendwie einnehmen konnte oder viele eingenommen haben, die ich dann auch echt immer so schwierig fand. So.
Und jetzt kommt wieder ein unqualifizierter Kommentar von mir, wie schon in der Tees-Folge. Tötensen, kommt da nicht das Gegenteil eines intellektuellen Deutschpunks her, nämlich Dieter Bohlen?
Das kann sein, das ist auf jeden Fall da die Ecke.
Ja. Das ist immer so, Bohlen aus Tötensen, Polen, der da wahrscheinlich so eine große Villa hat, wie sonst nur Michael Wendler in Dienstlagen hatte, als er sie noch hatte.
Ja, aber das kann sein, das habe ich auch schon mal gehört, stimmt.
Das werden die Boxhamsters damals nicht bedacht haben. Aber der war ja da. Nein, lass uns nicht über Dieter Bohlen reden. Aber wir haben ja noch stehen, dass eine 93er Compilation von den Boxhamsters Klau mich hieß, was ja auch wiederum eine direkte Referenz auf die Toten Hosen ist.
Mhm.
Auf mich.
Ja.
Das war so eine Art Best-of oder sowas, ne? Kann das sein? Ich weiß noch, dass ich das, da war ich dann, da habe ich dann Sellout gerufen. Das fand ich irgendwie total uncool.
Best-of zu veröffentlichen, oder?
Ja. Kann es sein? Oder vielleicht, vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches. Ich weiß auch eigentlich
nicht. Wir haben die Wahrheit nicht für uns gepachtet.
Best-of von den Hosen, 2 Jahre später hieß Reich und Sexy. Reich und
Sexy, genau.
Was ja auch wieder ein Kommentar war irgendwie.
Da gab es noch jetzt Reich und Sexy 2, die fetten Jahre.
Stimmt, wo schon die schlechteren Songs drauf waren, weil sie natürlich. Lassen wir das. So, next one.
Ich weiß, wie das geht! Ich weiß, wie das geht! Ich weiß, wie das geht!
Da haben wir sie.
So eine Band, die einem ständig überall begegnet als Referenz.
Wir müssen kurz sagen, der Song, wir haben ihn gerade angemacht und das erste, was Nagel sagte, war, ich kriege Gänsehaut.
Ja.
Warum?
diese Gitarren da, weiß nicht, wahrscheinlich Nostalgie kann sein, dass ich einfach gerade irgendwie, fair enough. Also das habe ich so viel gehört und das war so eine wichtige Band für mich, eher 80. Das ist von dem Album Schauspieler, ich glaube 93 oder so. Und da, das hat für mich so eine ganz neue Welt eröffnet, dass ich dachte, ach so, das gibt's auch, so kann Punk auch sein. Ich fand die am Anfang scheiße, als ich die erste Mal gehört habe, weil ich so wie so viele auch gesagt, der singt ja wie Heino. Oder wie Kermit der Frosch.
Fand dich unerwartet, fast so einen Platz. 20 Meter Entfernung.
Und natürlich ist es so sehr. Also natürlich ist es so sehr bedeutungsschwanger alles und sehr prätentiös, könnte man auch sagen. Auch so textlich.
Dieser ganze
Gestus irgendwie, ne? Und das sind natürlich auch so Elemente drin von irgendwie düsteren Bands und Wave-Bands, viel Joy Division, glaube ich, irgendwie so drin. Und sehr angreifbar macht sich diese Band auch damit, vor allem natürlich auch in so gewissen Punk und so Zirkeln, obwohl die auch immer sehr schnelle Nummern und sowas hatten. Aber ich, für mich war das wirklich augenöffnend und wir haben Muff Potter damals ganz konkret gegründet, um so eher 80-mäßige Musik zu machen. Also ich und unser Gitarrist Bernd Ahlert, wir haben beide in anderen Bands gespielt, haben uns irgendwo getroffen und haben festgestellt, dass wir beide eher 80-Fans sind und haben gesagt, wir wollen eine Band, die so eher 80-mäßig ist. Und deswegen auch, als wir Muff Potter dann 2009 aufgelöst haben, gab es eine Abschieds-7-Inch, die es dann, die auf der Tour nur verkauft wurde, die auf Wiedersehen hieß und wo wir eben auf Wiedersehen von R80 gecovert haben. Das war für uns dann so ein schöner Rahmen, irgendwie das so
auch
zu schließen. So. Mhm.
Und sehr schön.
Ja, und ganz, ganz, weiß nicht, das war natürlich auch so eine, nicht nur R80, aber andere Bands zählen da auch ein, aber das so, so Männer können seine Gefühle zeigen. Mhm. Musik, ne?
Fischmuck,
also es war eben überhaupt nicht breitbeinig oder aggro, wobei ich auch irgendwie manchmal das Breitbeinige und Aggressive gut fand, aber trotzdem habe ich das irgendwie verstanden, da waren auch irgendwie schon Texte über Sexismus, ein Neuer geht zum Fleischer auf der Platte davor, 202, die glaube ich sogar meine Lieblings-80-Platte ist oder war. Aber genau, das war so ein ganz andere Herangehensweise, auch diese Verweigerung dieser Band. Es gibt bis heute keine Bandfotos. Es gibt eine, auf der Website steht einfach nur R80. Es gibt eigentlich quasi keine Website. Es gibt keine Touren, es gibt kein Merchandise, wie bei so Bands wie Fugazi oder sowas ja auch. Also sehr so daran. Irgendwann habe ich leider irgendwie das Interesse an R80 verloren, weil genau diese Verweigerungshaltung mir irgendwann nicht mehr so sexy vorkam, weil ich die so als erstarrt irgendwann wahrgenommen habe und auch textlich wurde, hat mich das irgendwann überhaupt nicht mehr berührt, weil es immer die, das sind immer die gleichen Metaphern, das ist ja irgendwie so eine Art Neoromantik auch, immer wenn, also vieles ist immer schwarz und sowas. Und so Ende der 90er, ich kaufe zwar jede neue Platte und ich höre mir die auch an und ich spüre eine ganz große Verbundenheit irgendwie zu dieser Band und will die auch gut finden, aber merke irgendwie, dass die, das ist natürlich ihr gutes Recht, dass sie sich so, dass sie so ihre Band machen wollen und sich so zurückziehen wollen, aber ich wollte dann irgendwann was anderes. Ich wollte dann irgendwie, dass es sich mehr einmischt oder mehr mit irgendwie meinem Jetzt irgendwie zu tun hat. So.
Die gibt's also immer noch?
Die gibt's immer noch, ja. Und die
keine Trennung, nix immer da gewesen?
Die spielen ab und zu Konzerte, die sind dann irgendwie in irgendwelchen AZs und sowas oder mal im SO36 oder sowas. Dann, das ist dann wahrscheinlich schon eine große Show für R80 und so. Die sind immer ruckzuck irgendwie ausverkauft und man muss halt schon irgendwie wirklich auch Bescheid wissen, um davon überhaupt mitzukriegen, dass diese Band existiert.
Was heißt das überhaupt?
EA80.
Oh, das wusste ich mal. Die Band hieß ja vorher, warte mal, oh Gott, das wusste ich alles mal. Ich war ja so ein großer Fan. Ich habe die auch immer angelabert bei Konzerten. Ich habe die auch interviewt und so, obwohl die keine Interviews gegeben haben. Aber irgendwie haben wir die doch interviewt. Und wir haben auch mal bei einem Schlagzeuger gepennt und wir waren immer da besoffen auf diesen Konzerten.
So nah warst
und haben
du die, zu Hause bei denen?
Ich habe auch ein Konzert mit denen veranstaltet. Und, ja, also.
Sie auch
gut, wir haben uns da richtig rangewanzt als Band natürlich. Ja, ja. Das war natürlich auch mit ein Grund, in einer Band zu spielen, dass man sich irgendwie geil an die Role Models
verbindet, ja, konnte. Genau. Aber auch mutig, ja. Also in der Band, die haben so viel bedeutet. Also man kann ja auch dann schnell da enttäuscht werden, wenn man die Typen da nicht
mag. Das sagen ja immer alle. Das habe ich ja wirklich nie gehabt, ne? Mhm. Also das habe ich wirklich nie gehabt. Also ich bin auch einfach von meinem Naturell her Fan.
Ja.
So war ich immer, werde ich immer bleiben. Ich gucke mir das an, was andere machen, auch nicht nur in der Musik, Literatur und sowas auch. Und ich finde das dann geil und ich gucke, was ich mir da rausziehen kann. Und ich habe dann irgendwie jetzt einfach auch viele Leute kennengelernt, von denen ich großer Fan war. Und irgendwie waren die immer cool.
Mhm. Kein Arsch dabei. Boah, schon rein statistisch ist das ja unwahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Aber weiß ich nicht. Ich fand die immer irgendwie...
Ja, man hat ja was Gemeinsames. Also man findet ja, ja die was Gemeinsames gut auch so. Also
ganz selten irgendwie so menschlich irgendwie enttäuscht worden.
Ja.
So. Bist ja auch nie nur Fan gewesen, sondern irgendwie auch Musiker. Vielleicht haben sie das ja auch in dir gesehen, dass du ein bisschen mehr bist als nur einer, der den hinterherläuft, weil er ein Autogramm haben möchte.
Oh, das weiß ich.
Das ist, glaube ich, so das Problem, was wir allerdings haben. Also wir begegnen ja auch ständig irgendwie so unseren Helden von damals oder von heute und so. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich immer sehr, sehr angenehm fand, aber also auch wenn ich von keinem enttäuscht wurde. Allerdings sind wir halt auch so auf der anderen Seite des Business. So, also die haben ja auch immer bei uns auch immer so ein Gefühl, also die wollen ja auch was verkaufen. So, also die wollen da in dem Heft stattfinden und so. Und ich weiß dann, also ich finde es dann auch immer schwer, dass die mich...
Die Helden wollen nur mehr stattfinden, die haben es nicht mehr nötig.
Die nicht, genau. Aber die sind natürlich auch ab einem gewissen Niveau einfach professionell genug, um einfach freundlich zu sein. So,
wie T.S. Ullmann beim letzten Mal erzählte, genau, wie sein Kumpel genau, bei Universal, wie nett doch
die Co. sind und alles so, klar. Also du weißt, unser eins weiß dann nie, finden mich jetzt tatsächlich einfach so nett, weil man ja auch Fan ist, sonst würdest du ja auch nie Musikjournalist werden. Oder sehen die in dir doch immer einfach den Journalisten, der dir nochmal irgendwie nützlich sein kann oder so.
Okay.
Das ist die...
Also ich war auf jeden Fall, ich wirkte, glaube ich, nicht wie jemand, der einem nützlich sein kann. Also ich erinnere mich an einen Moment, das war bei einer Band namens Semayam, von der ich
ganz großer... Oh, da gehen Fabians Augen
gehen meine auf. Augen und Ohren auf. Ich kann auch, unsere Verbindung ist auch die, dass Stefan mir mal was war denn das? So ein
7-Inch-Boxset, genau.
7-Inch-Boxset war das.
You are freaking me out.
Ja, das war vor ein paar Jahren, genau.
Hast du mir das, steht aber immer noch bei dir auf dem Schreibtisch, weil du, glaube ich, zu Hause gar kein Abspielgerät für 7-Inch
hast. Habe ich, aber die Nadel ist kaputt. Danke, Kinder.
Genau, das war die andere wichtige Band, die Bernd Ahlert und ich gut fanden. Wir wollten so eher 80-mäßige und aber auch so Semayam da drin haben. Mhm. Also das kannten wir auch schon so Anfang der 90er. Und dann fand ich die Band immer besser, mit jedem Album immer besser. Das war dann für mich auch Emo, bevor es diesen Begriff Emo gab, weil ich das so emotional fand. Und ich bin irgendwann mal zu einem Konzert von denen in Bielefeld im Falkendom gegangen, war ich alleine. Und hab Sergi, den Gitarristen, mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir.
Sergi hat Loopkopf oder wie man
so spricht,
ne?
Ja.
Wie?
Loopkopf.
Doppel-O.
Doppel-F.
O-Doppel-F.
Loopkopf.
Kopf.
Okay.
Naja, keine Witze mit Namen, das wissen wir ja, ne? So. Genau, der auch übrigens...
Das würde man dem mit 5-O schreiben.
Der ja später auch minder gute, aber auch ganz, ganz okay, zumindest mit der ersten Platte gegründete Band Solia gemacht hat.
Mhm. Der hat in vielen Bands gespielt.
Ja,
mit Sound.
Text is a Reason, mit dem Gareth davon auch. Und die haben ja auch vor ein paar Jahren die spielen ja auch immer wieder mal in Berlin alle paar Jahre. Und das reicht denen dann ja auch immer, ne?
Ja, genau, die sind irgendwie so, die spielen glaube ich auch fast mehr in Deutschland als in den USA.
Ja.
Philipp Stürer holt die jedes Mal irgendwie rüber. Ich finde es auch immer gut.
Das ist Christy Berg-Phänomen.
Die sind halt, das ist auch eine geile Punkband in dem Sinn, dass die manchmal total scheiße sind. Das ist dann natürlich irgendwie blöd, wenn man da ist und die Band schockt nicht so. Aber das hat mich schon auch immer auf eine Art so ein bisschen, das sind auch nicht so Dienstleister. Manchmal sind die halt einfach besoffen und dann spielen die halt nicht so gut. Ja. Und dafür weiß man aber auch, manchmal kriegt man aber auch so einen Abend, da ist so angenehm routinelos sind die manchmal so. Natürlich, wenn man selbst in der Band spielt, sieht man das ganz anders und dann ist man stinksauer, wenn der Gitarrist zu besoffen war, um zu spielen. Ja. Aber für mich so als Fan, da menschelt es halt dann auch irgendwie auf eine Art. Ne?
Ist das aber ist so eine Location-Frage. Also im alten Festsaal Kreuzberg zum Beispiel war es ganz geil. Im Binu, dieser kleine Schuppen mit dem niedrigen Dach.
Genau, das war auch so ein Scheißkonzert eigentlich.
Dann, man sagt ja oft vielen Bands oder Lieblingsbands nach so, oh, bitte spiel die alten Sachen, weil ich so ein alter Sack bin und nur noch das von früher stehe. Aber die jüngeren Platten, die sie noch gemacht haben, die zündeten dann ja wirklich nicht mehr so richtig. Ne?
Ja, sind immer so ein paar gute Songs drauf. Naja, auf jeden Fall war ich so Riesenfan. Es gibt auch auf der Muff Potter-Platte, die, wo wir vorhin einen Song von gehört haben, Schrei, wenn du brennst, gibt es eine Zeile, nun sitz ich hier wieder allein mit Sam I Am on my mind. Da habe ich noch bis kurz vorm Einsingen überlegt, ob ich mit Sam I Am on my mind oder mit Jawbreaker on my mind singe. Die andere wichtige Band.
Sam I Am singt sich leichter,
oder? Sam I Am singt sich leichter und das war auch irgendwie eine größere Verbundenheit auf eine Art, da, obwohl ich eine Jawbreaker-Platte noch viel besser finde als alles, was Sam I Am je gemacht haben. Aber egal. Jedenfalls war ich in Falkendom und habe es geschafft, mit Sergi Lukopf zu reden. Sorry. Und war total besoffen und habe ihm erzählt, was seine Band mir bedeutet und wie geil ich die finde. Und dann habe ich irgendwie sowas gesagt, wie manchmal denke ich, ich bin Sam I Am.
Sam I Am.
Ich hatte ihn vorher gefragt, die haben am nächsten Tag in Bochum gespielt. Und ich hatte ihn vorher, hatte ihm gesagt, dass ich da auch hin will und noch gar nicht weiß, wo ich penne und irgendwie werde ich da hinkommen. Und dann hatte er gesagt, die waren mit einem Tourbus damals. Das war natürlich schon irgendwie groß und so für uns. Und er meinte, die haben noch ein Bett frei und die könnten mich mitnehmen. Und dann habe ich angefangen mit, ich glaube manchmal, ich bin Sam I Am. Und dann meinte er so, oh sorry, ich muss mal zum Klo. Und ist gegangen und kam wieder und meinte so, sorry, ich habe gerade unseren Tourmanager gesprochen, wir haben doch kein Bett frei.
Und ich schnell irgendjemand aus dem Publikum gezogen, der jetzt mitfahren muss, damit das Bett wirklich
das Publikum war schon längst weg, ich war da noch übrig. Ich habe auch, weiß bis heute nicht, bei wem ich gepennt habe, ich glaube, es war wirklich so der Hausmeister vom Falkendom oder so. Also wirklich irgendeine Person, die da die Tür abgeschlossen hat, hat mich mitgenommen. Ich habe einen Blackout von dieser Nacht dann und bin am nächsten Tag in irgendeiner fremden Wohnung aufgewacht und habe mich da irgendwie so wie ein geprügelter Hund irgendwie rausgeschlichen, bin irgendwie zum Bahnhof und bin auch nicht zum Konzert nach Bochum gefahren, weil ich noch irgendwie wusste, ich habe mich blamiert. Ich wusste aber nicht mehr genau was. Und Jahre später, also Sergi hatte dann jahrelang Angst vor mir, hat er gesagt. So, ich war natürlich dann irgendwie wieder auf Flammerium-Konzerten, wenn sie hier waren. Und dann aber irgendwann haben wir, glaube ich, mal zusammengespielt und sind ins Gespräch gekommen und haben uns angefreundet. Mittlerweile habe ich ihn schon ein paar Mal in L.A. besucht und so. Und er hat mir dann irgendwann diese ganzen Geschichten halt erzählt und mir auch erzählt,
was für ein Maniac. Hat er so Väter in die Seite genommen? So.
Ja, er meinte, das wäre total irre gewesen und da hätte er nicht mit umgehen können und so.
Weil er sonst keine Fans hatte, die ihm so nahe kamen, oder
was? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch unangenehm und distanzlos war. So.
Hammerhead. Handgranate. Ja. Ich hatte vorher diesen Song gehört, The One's Out, der mit diesem Blue Velvet Intro anfängt und war über das Intro positiv überrascht, David Lynch und so. Ne? Und dann kam der Song. Finde ich jetzt nicht so geil. Was ist an Hammerhead so gut?
Das ist die allerbeste deutsche Punkband, die es jemals gab. Also das ist auf so vielen Ebenen eine beeindruckende Band. Die haben angefangen so in den 80, Ende der 80er als Hardcore-Band, New York Hardcore beeinflusst, teilweise auch so Straight Edge Hardcore beeinflusst. Und sie haben sich dann so ganz interessant in diesem Punk- und Hardcore-Kontext entwickelt, sodass sie immer den Leuten, die auf ihre Konzerte kamen, immer einen Schritt oder zwei Schritte voraus waren. Also aus so einem PC irgendwie Umfeld zu kommen und dann waren sie mit so einer Ami-Band Bad Trip auf Tour, die haben wir auch bei uns in Rheine veranstaltet. Hammerhead waren die Vorband und die hatten so einen Backdrop, wo eben dieses Hammer-Männchen, Maskottchen mit einer Schubkarre, wo die Plauze drin liegt, vor sich her läuft. Das war halt natürlich für die Leute, die damals irgendwie Straight Edge oder Hardcore waren, so ein Mega-Affront, also dieses Prollige. Und aber die waren halt immer so schlau und haben da wahnsinnig mit gespielt. Dieses Album Stay Where the Pepper Grows, mit dem Gladbecker Geiseldrama, Bild, diesem berühmten eben auf dem Cover.
Größner und Degoski und Sigi Bischoff eben.
Genau, also wahnsinnig anstößiges Cover natürlich auch, textlich, das Booklet ist total hart und so. Und die sind aber halt wahnsinnig smart und wir haben die geliebt, wir haben die vergöttert, wir sind denen hinterhergereist und sind und da ist das, was ich vorhin schon mal sagte, so ganz extrem gewesen. Die konnten halt teilweise wirklich überhaupt nicht mehr spielen. Die waren halt so voll und haben sich selbst so sabotiert als Band. Das ist natürlich auch ein ganz großer Punk-Moment. Die Abschiedstour von Hammerhead hieß dann auch Dishonor Before Death. Also eben nicht Death Before Dishonor, sondern wir machen uns nochmal richtig hier zum Affen, bevor wir abtreten. So. Also das, die, auf so vielen Ebenen war das so, so klug und dabei aber mit so einer unfassbaren, gnadenlosen Härte, dass ich das halt wirklich ganz toll fand. Und das auch bis zu dem Punkt, dass man irgendwann zu Hammerhead-Konzerten gegangen ist, weil der Sänger das Publikum so geil beschimpft hat. Und als das Publikum das dann irgendwann gecheckt hat und deswegen da hingegangen ist, haben sie damit halt aufgehört und haben was ganz anderes gemacht. Und ja, das ist eine tolle Band. Und wir haben damals auch diese Platte, die wollte dann ja keiner mehr rausbringen. Die war bei X-Mist, einem wichtigen Hardcore-Label in den 90ern aus Süddeutschland. Und die haben sich halt mit allen überworfen. Keiner wollte deren Platten machen. Und dann haben Wiesmann und ich, mein Wasted Paper Companion und ich, sie angesprochen in Hamburg, in der Lobusch, im Punkerladen, wann denn mal ein neues Album kommt. Und sie meinten, ja, mit uns will das ja keiner machen. Und dann haben wir gesagt, ey, wir können das ja machen. Wir waren halt, also ich war echt noch klein, ich hatte so einen Parker und sowas an, so. Ich sah ja auch nie aus wie so ein Postkarten-Punk. Und da haben die wohl, so schreiben sie es in den Liner Notes zu einer Platte dann später, gedacht, lieber machen wir nie wieder eine Platte als mit den Idioten. Und ein Jahr später haben wir die neue Platte rausgebracht. Weil wirklich niemand machen wollte. Ja. Und wir haben auch diese Platte wieder veröffentlicht. Das war auch einfach nicht so einfach, das dann irgendwie zu drucken. Und aber ja, da bin ich auf eine Art irgendwie total, auf eine Art total stolz drauf. Und das ist so eine Art Stolz, so ein ganz eigener Stolz, den meine Mutter niemals verstehen wird. Das ist halt auch wirklich musikalisch und textlich das, was am meisten aneckt und was bestimmte Leute am allerwenigsten verstehen werden und wo Punk, diese Punk-Idee für mich auch noch am besten funktioniert. Es gab vor ein paar Jahren die haben einen super Film gemacht, der heißt Sterbt alle, über die Geschichte der Band. Super Voice-Over, super Text von dem Sänger Tobias Scheiße geschrieben. Wahnsinnig guter Humor auch. Okay.
Tobias Scheiße.
Und dann gab es im Ramones Museum damals, gab es so Punk-Filmabende hier in Berlin. Und da waren irgendwie 30 Leute, der Hammerhead-Film lief und irgendwo saßen aber so drei Typen, die ganze Zeit irgendwie Speed von der Handfläche gezogen und dazwischen gelabert haben und haben sich mehrere Leute darüber aufgeregt und dann feststellen, ach so, das ist die Band. Also die haben sogar ihre eigene Kultwerdung irgendwie wird von denen halt irgendwie sabotiert. Und
was ja auch wieder beiträgt zur Kultwerdung.
Genau, aber genau.
Ja, aus der Nummer kommst du eigentlich nicht raus.
Teufelskreis.
Aus dem Loop.
Ich hätte gedacht, dass du so viel Lob wie gerade über Hammerhead nur über folgende Band übrig hättest.
Auch Killer müssen waschen gehen. 60 Grad, 90 Grad, 100 Grad, Pulver ein, Wasserhahn aufgedreht. So einfach kann das alles sein.
So was? Du nimmst es zurück, hast du gerade gesagt.
Ja, alles, was ich über Hammerhead gesagt habe, wollte ich eigentlich über Dackelblut sagen.
Hallo Jens, Tobias Scheiße. Das,
ja, das ist vielleicht, ja, das ist die beste Punkband mit deutschen Texten aller Zeiten, würde ich sagen.
Auch wie Thies, der beim letzten Mal dann bei jedem zweiten Oasis-Song nur sagte, den auf dem Ohr, triff mich am nächsten Astra-Stube.
Ja, genau.
Kann man immer sagen.
Genau.
Das ist die beste. Also Jens Rachow, du hast deinen Namen schon öfter gedroppt, auch seine diversen anderen Bands. Die hier heißt Dackelblut, der Song heißt Waschen gehen.
Mhm.
Waschen gehen müssen auch Killer.
Mhm.
Warum der Song und warum ist Dackelblut in aller Kürze so wichtig und vielleicht auch noch wichtiger als hier Blumen am Arsch der Hölle und wie sie da heißen?
Musikalisch finde ich das super. Das sind natürlich ganz große Einflüsse von Wipers oder Leatherface, solchen Bands, die ich auch eh schon gut finde. Ganz toller Gitarrist. Und dann textlich ist das, hatte ich sowas noch nie gehört. Das sind halt irgendwie Kurzgeschichten über Alltagsbanalitäten und trotzdem geht es wahnsinnig tief. Und diese Art zu singen, diese Art zu texten, diese Art zu performen, eben diese Texte auch zu performen, wahnsinnig beeindruckend. Jens Rachow war in den 90ern ja schon 100 oder so. Also der war schon alt und auch deutlich älter und das sah
also
man auch.
Also Markus Liebusch, der Vater war ja der Große.
Er hat 77 Punk auch mitgekriegt und man wusste auch von ihm, der findet alles scheiße. Also er fand unser Fanzine Wasted Paper gut. Nach Muff Potter habe ich ihn nie gefragt, weil ich dachte, das findet er bestimmt eh scheiße. Und natürlich aber auch wieder so andere Connections gehen da auf, weil der so ganz so aus diesem Hafenstraße, goldenen Zitronen und sowas Umfeld auch kam. Ich glaube, auf einer Tour, der Fahrer war etwas Besseres als die Nation, hieß, glaube ich, diese Tour Anfang der 90er, die so, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie nur durch Ostdeutschland ging, aber so eine Antifa-Tour, wo sie auch mal angegriffen wurden in irgendeiner Stadt, ich weiß nicht in welcher. Und ja, diese Verbindung. Ich habe die Vorgängerband von Dackelblut, Blume am Arsch der Hölle, mal im Forum Enger gesehen, legendärer Indie-Laden. Da ist dann eine Band auf die Bühne gegangen, die hatten dann irgendwie eine Orgel, das dachte ich schon, Orgel, das ist ja Kommerz. Und haben gesagt, ja, wir sind Blume am Arsch der Hölle aus Hamburg und haben dann gespielt. Und es hat wirklich 3 Songs gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es die Vorband ist. Mhm. Das waren die Sterne. Mhm. Ah. Und diese Verbindung gab es halt eben auch so. Ja.
Verfolgst du den noch? Also so die jüngeren Bands, Kommando Sonne, Milch oder Alte Sau?
Ja, ich, Maulgruppe ist ja jetzt das Aktuellste.
Stimmt, Alte Sau gibt es ja auch schon nicht mehr.
Ja, ich verfolge das noch und ich kaufe auch all diese Platten und Dackelblut war für mich so der Höhepunkt, einfach musikalisch und textlich so da, aber trotzdem, ja, ich verfolge das auch weiter, so.
Nicht so sehr zu verfolgen, finde ich. Die Band hier. Ja, das ist so ein bisschen so
Asiatisch an der Stelle, oder?
Ja, ich habe gedacht, dass man sowas mit reinnehmen muss, wenn man über Deutschpunk in den 90ern redet.
Das ist auch eine wichtige Facette.
Das ist halt die Backspistols mit ihrem Song Pöbel und Gesocks. Die mussten sich irgendwann umbenennen, dann hieß die Band Pöbel und Gesocks.
Genau.
Das ist die Band von Willi Wucher.
Weil natürlich die Brauerei.
Genau, wegen dem, glaube ich jetzt. Genau. Würde ich mal sagen.
Legend has it, dass da ein Auszubildender in der Brauerei mit dem Band-T-Shirt reinkam und die gefragt haben, was hast denn du da an? So, ja, das ist diese Band und so. Und dann sind die erst auf die aufmerksam geworden und haben die verklagt.
Ja, dass die vorher bekommen. Under the Radar waren, das kann ich mir vorstellen.
Genau. Also,
wobei halt Willi Wucher einfach Punkrock-Urgestein schon ewig dabei, sehr umtriebig, hat das Scumfuck-Fanzine gemacht, ja, genau. Scumfuck-Label, benannt natürlich nach Gigi Allen, Scumfuck.
Ja, und das, Gigi war krank.
Gigi war krank.
Er kommt auch in Morgens Pauken vor.
Ach so, okay.
Genau, der wird dann nicht nur Didi Haller vor, sondern sogar Gigi Allen erwähnt. Mit dem Verweis, dass der krank war.
Willi Wucher klingt aber ja leider auch, sorry, wie so ein Ü-Ei-Figurname.
Stimmt, so ein Happy Hippo.
Ist doch kein Punk.
Ich hatte ja auch in den 90ern übrigens immer das Problem, dass es ja auch Karl Nagel gab. Ne? Also ein großer, auch ein Punkrock-Urgestein. Und dann so ein Chaos-Tage-Entrepreneur und viel mit dem Zapf-Fanzine gemacht und so. Der war viel berühmter als ich, als Punk. Und über mich wurde sich auch manchmal lustig gemacht, dass ich irgendwie diese andere Nagel.
Der kleine hatte. Nagel.
Der kleine.
Nägelchen.
Ja.
Okay, dann haben wir aber auch mal gehört.
Ja, genau. Ich meine, es gab dann halt eben auch Bands wie Lokalmatadore oder wen ich sehr gut fand, die Ruhrpott-Kanacken. Das war halt ein ganz anderer Punk, ne? Also überhaupt nicht politisch oder so und teilweise sogar auch Probleme gehabt, weil ihnen Sexismus vorgeworfen wurde und so.
Ja.
Also so eine Sauf-Oi-Sache. Ich fand immer, dass die auch so einen Augenzwinkern dabei hatten und irgendwas daran, obwohl mir das an Bad Life wahrscheinlich irgendwie viel näher waren, aber irgendwas daran hat mich schon auch immer fasziniert. Ich weiß gar nicht, welches Wort einem fallen nur so schlimme Wörter dafür ein, volkstümlich oder bodenständig oder so, das ist natürlich alles unangenehm, aber dieser Ruhrpott Working Class Assi-Gestus, so, damit konnte ich schon auch was anfangen und da fand ich auch, damit konnte man natürlich auf eine Art auch viel besser provozieren als mit dem härtesten Politpunk. Oder so.
Und der Name Ruhrpott Kanacken, auch nicht verwerflich.
Ein türkischstämmiger Sänger, also völlig in Ordnung.
Ah, okay. Also. Wusste ich nicht. Dann darf er das.
Opa, halt's Maul! Ich schreit auf den Nachtfeld zu. Ich hänge hier auf deiner Couch. Geh mal auf den Zug. Opa, gib mir Gänse-Stopp. Opa.
Opa, halt's Maul, was unsere Enkelkinder so wir denn mal welche kriegen, uns auch sagen werden. Wenn wir sagen, hört euch mal diesen Podcast an, Kinder, was ich früher gemacht habe. Oder wenn Nagel sagt, hört euch mal meine Platten an, so, boah.
Ja, ich hoffe, dass sie auch dann Opa gibt mir Geld für Stoff, Geld für Stoff, Geld für Stoff.
Welcher Stoff auch immer es dann sein wird.
Ja.
Ja. Terrorgruppe, Opa. Warum der?
Ja, auch irgendwie dachte ich jetzt so ein bisschen der Vollständigkeit halber. Das ist dann eher so zweite Hälfte der 90er oder 95 ist es, glaube ich, rausgekommen. Was anderes habe ich jetzt nicht so viel gehört, muss ich sagen. Ist ja, glaube ich, eher so eine Art deutsche Version von diesem amerikanischen West Coast Hardcore-Punk, ja. Also so ja. Fat Wreck, genau. NoFX, sowas, dann irgendwie auf Deutsch. Mit aber auch sehr cleveren und lustigen Texten, also Opa gibt mir Geld für Stoff, also das beste irgendwie antideutsche Statement irgendwie da über seinen Nazi-Opa zu singen ja. Und überhaupt das Thema Nazi-Opa ne, in einer Zeit, wo irgendwie die Wehrmachtsausstellung irgendwie wahnsinnig kontrovers ist und so. Also fand ich das schon auch irgendwie gut und die haben uns vor allem irgendwie ein paar Mal mit auf Tour genommen und auch wenn das so ein ganz anderes Publikum war und auch ein, weiß nicht, musikalisch nicht so hundertprozentig mein Ding, waren die einfach unfassbar sweet und cool und ich so haben Gruppen, also mein Herz schlägt auch für die Terrorgruppe. So.
Die hatten ja mal so eine, in ihrem größten Moment, glaube ich, so eine Split-EP mit den Ärzten, wo die gegenseitig ihre Songs gecovert haben, immer auf zwei Rockgiganten versus Straßenköter.
Mhm.
Genau, da gab es ganz große Anzeigenkampagnen, ist trotzdem, glaube ich,
da erinnere ich mich
chartsmäßig daran, völlig verreckt, aber gab es in jedem Plattenladen so ein Comic-Cover, wo die so als Superhelden dargestellt waren. Genau, die Terrorgruppe. Das habe ich noch nie zuvor gehört.
Ich auch nicht.
Ist
das schon Satire? Oder?
Das ist, glaube ich, zum großen Teil auch Satire. Das sind Novotny TV aus dem schönen Coesfeld oder wie man bei uns gesagt hat, Zösfeld.
Niederrheinisches Dehnungsvokal.
Oh, genau.
So wie mein Nachname.
In Westfalen auch. Aber nicht.
Nee, Entschuldigung, wie der nicht? Entschuldigung, dass ich gesagt habe. Der natürlich nicht. Coesfeld ist richtig und Strahlen zum Beispiel. Aber Söthoff nicht. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ach so, ja. Ja. Genau. Und genau, das ist, glaube ich, da ist viel Satire dabei. Die Band Novotny TV hatte so tolle Songs wie Einengung durch Bäume oder Butterfahrt im Gazastreifen. Und eben auch diesen Song Deutschland braucht Deutschpunk. Und obwohl das gar nicht so eine knallharte Deutschpunk-Band, das ist auf jeden Fall der punkigste Song, glaube ich, irgendwie. Und die sind damals in so billigen C&A-Anzügen aufgetreten und hatten lustige Namen, Antec Pistole und sowas. Und man konnte die nicht so richtig einordnen. Man wusste nicht, was ist da so ernst gemeint. Der Sänger hieß auch Wiesmann, so wie mein Kompagnon, und hat bei der Sparkasse gearbeitet. Also hat wirklich bei der Sparkasse gearbeitet. Und irgendwie war das alles so tausendfach gebrochen. Und dadurch fand ich das interessant. Und Maurice Summen hat ja auch in der Band gespielt. Von den Türen und Staatsakt. Ja.
Das hat er immer verschwiegen bei all seinen anderen Projekten.
Das wusste ich
nicht. Das würde man vielleicht auch erstmal jetzt so nicht denken. Aber genau.
Ach, witzig. Maurice Summen, Staatsakt und die Türen.
Die Türen, Maurice and the Family Summen und so. Und einer der originellsten Menschen dieses Landes. Auch Musikexpressautor.
Mhm.
Hin und wieder.
Novotny TV. Vielleicht höre ich
Wir bleiben bei sehr guten Namen.
Schon wieder verstehe ich kein Wort.
Da, so ist es, glaube ich, auch gedacht. Mordhorst.
Das war, glaube ich, sogar der Pop-Hit von.
das war der Song, das ist noch mal ins Studio gegangen, weil ihnen gesagt wurde, wir hören die Radiosingle nicht.
Genau.
Dann haben sie das aufgenommen.
Müssen wir eben nochmal.
Genau, das ist eigentlich eine Crust-Punk-Band mit deutschen Texten. Also wirklich eher orientiert an, was gab es damals? So in Doom und sowas wurde viel gehört. Mhm. Also so Discharge und sowas. Und in dem Kontext war das hier so deren irgendwie Popnummer, zu der man sogar irgendwie vielleicht irgendwie ein bisschen tanzen konnte oder so. Und das sind gute Freunde von uns gewesen. Wir haben zufällig mit denen gespielt damals. Wir haben mit sehr unterschiedlichen Bands gespielt. Also für eine Punkband waren wir, glaube ich, wir konnten mit so Hamburger Schule-Bands spielen, aber auch mit so Crust-Bands und so, weil wir, glaube ich, irgendwie nicht so leicht labelbar waren als Muff Potter. und uns auch nicht labeln lassen wollten, so leicht. Und dann haben wir halt auch viel mit so, ja, mit so Crust und Schrei und Scream-Bands gespielt. Und Armin 80 hatten halt immer deutsche Texte und niemand hätte zu dieser Musik Deutschpunk gesagt. Aber in diesem Kontext jetzt passt es, glaube ich, sehr politische Band aus Nürnberg. Gute, harte, bissige Texte und wahnsinnig sweete Leute, mit denen ich bis heute auch noch befreundet bin.
Ich habe den Text da mal gegoogelt, weil ich irgendwas verstehen wollte.
Mordhorst.
Lautet Mordhorst, genau. Armin 81 oder 80?
Armin 81, 81. Ja.
Und eine Zeile lautet, ich muss nun wirklich nicht jede Scheiße verstehen. Und da habe ich mich dann kurz verstanden gefühlt, dass ich klinge wie meine eigenen Eltern, die schon damals, wenn du irgendeine Rockplatte anhattest, sagten, das, was soll denn das für ein Krach sein? Ja. Jetzt bin ich der alte Sack. Gut, kann ja auch mal vorkommen.
Das bisschen
ja, das kenne ich ja nur aus dem Jahr 1977 als Das bisschen Haushalt von Johanna von Kotschian.
Mhm. Oh.
Ist es aber nicht.
Nee, das bisschen Totschlag von den Goldenen Zitronen.
Genau. Ihr greift ja viel auf. Also Polonaise, Blankenese und Truckstop. Steckt ja viel drin. Einer der zwei großen Hits von dieser Band, die er nie Hits haben wollte.
Ja, was
wenn
ist der andere?
Wenn ich ein Turnschuh wäre. Achso. Also diese nicht
tanzbare Song. Und was ist für immer Punk?
Für immer Punk natürlich, ja klar, natürlich. Für,
oder am Tag, als Thomas
Anders starb. Stimmt, damals ging es ja aber auch noch irgendwie um Hits zu haben. Danach wollten sich die sich ja von nichts und niemand mehr vereinnahmen lassen und ungreifbar werden.
Ja, also. Aber wobei die Platte ja also wirklich mir mehr über Funk und Soul erzählt hat, als ich sonst irgendwie so als White Kid in Westdeutschland irgendwie jemals hätte erfahren können. Ne?
Die das Grenzen war des Punk weit hinter sich gelassen.
Ja.
Das bisschen Totschlag. Die Goldies.
Die Goldies. Und auch natürlich irgendwie so on the verge, sagt man vielleicht irgendwie. Ist das noch Punk oder wird das schon so subsumiert unter Hamburger Schule? Das passt ja eigentlich jetzt historisch, musikhistorisch nicht wirklich. Goldene Zitronen sind ja nicht Hamburger Schule so gesehen. Aber dann irgendwie werden sie natürlich doch viel mehr da verortet auch als jetzt irgendwie als eine Punkband, die auch mal vielleicht die Toten Hosen hätten werden können, wo die Toten Hosen sich dann dazu entschieden haben, eine meiner Meinung nach sehr langweilige Rockband zu werden und die Goldenen Zitronen halt so einen radikal anderen Weg gegangen sind. Und auf diesem Album, das bisschen Totschlag, ist es aber noch so auf der Kippe, da sind auch irgendwie so ein paar Abtempo-Nummern bei, aber auch schon Sachen wie 80 Millionen Hooligans oder so, die so ganz klar vom Hip-Hop und sowas beeinflusst sind. Und eben halt auch diese funky Orgel und so.
Eine Band, die einfach alles.
Habe ich im Gleis 22 gesehen auf der Tour in Münster und hat mich weggeblasen, auch wegen der Aktualität dieser Texte und wie die so oft. So ähnlich wie. Also ich schätze mal, dass man, also das wahrscheinlich vielleicht bin ich der Einzige, der Slime und Goldenen Zitronen dann irgendwie gut fand. Das sind halt dann irgendwie so ganz andere Lager irgendwie gewesen, aber das ist so ähnlich für mich wie mit der Schweineherz, dass ich so dachte, so. Da sind sie jetzt und reagieren auf das, was hier passiert und geben ihren Senf dazu ab und zeigen auch irgendwie Möglichkeiten auf, wie man damit umgehen muss. So.
Ja. Ja, man wartet ja auch immer so, wenn irgendwas schiefläuft oder so, man wartet immer auf die nächste Zitronenplatte, die das irgendwie kontextualisiert, die das verständlich macht, die irgendwie den guten Kommentar dazu abgibt, den sehr, sehr klugen, den sehr originellen und die auch nach wie vor nicht berechenbar sind. Also du weißt einfach nur so, danach kann ich alles für mich viel besser greifen. So.
Und du hast gerade angesprochen, Hamburger Schule, das ist ja eine Band so on the verge, wo man nicht wusste, in welche Richtung es geht. Genau das sagtest du gerade. Und vielleicht kann man nämlich die, wie auch die folgende Band, die wir jetzt abschließend hören, als Übergang nehmen für, wir teasern wieder eine neue Folge an, die wir noch nicht aufgenommen haben, eine Folge, wo es um die Hamburger Schule geht. Denn das sind ja so
Urväter.
Brückenbands und Urväter.
Ja, genau. So.
Zeitungsschläger für 5 Mark Freiheit und für 30 Mark Bier wegen ihm oder ihr.
Von der Band hattest du eben schon geschwärmt und sie ein bisschen eingeordnet.
Ja, Blumfeld, ne?
Also Zeitungsschläger, genau. Das Debüt Ich Maschine 92.
Fand ich super. L'Etat et Moi auch super. Dann war ich bisschen raus und habe das dann vieles erst später verstanden.
Der radikale Kurswechsel mit Old Nobody.
Genau, Old Nobody fand ich dann später doch gut. Das, was danach kam, das ich versuchte es wirklich gut zu finden, aber das ging, hat mir nicht mehr gelungen. Graue Wolken oder so, das war mir...
Der Apfel, meine.
Ja.
Und auch, obwohl, weißt du, wie auf Testament der Angst das Covermotiv ist?
Nee.
Ted Geier von hinten,
wie
er durch dieses Fenster blickt.
Ah ja. Auf L'Etat et Moi sind ja auch schon viele Bekannte, dieses Elvis.
Genau, dieses Elvis, 50 Million Elvis Fans Can't Be Wrong.
Ja.
Auch Bon Jovi.
Auch Jack Palminger, glaube ich, drauf.
Bestimmt irgendwo.
Ja, die haben uns auf jeden Fall extrem beeinflusst, irgendwie textlich dann wahrscheinlich mehr. Wobei ich das auch musikalisch immer, es wird ja immer sehr oft so Texte verkürzt, wie Tokotronic zum Beispiel auch. Und es geht ja uns Popfans dann doch auch wirklich um die Musik meistens so. Und die habe ich auch gesehen, Blumfeld, irgendwie Anfang der 90er in Nordhorn mit Tokotronic als Vorband. Und da gab es gerade diese Tokotronic 7-Inch, die erste, diese Vierspur oder vielleicht sogar Zweispuraufnahme mit Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk und so. Und das hatten Tokotronic, also alle haben am nächsten Tag auf dem Schulhof irgendwie von dieser Vorband geredet. Da war so eine Band und die haben diese Single und da heißt ein Lied Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Und das klingt total rumpelig und es trotzdem geil und das war so, da waren Tokotronic dann auf einmal da und das waren für mich irgendwie, das war mir schon irgendwie klar, dass es nicht Deutschpunk ist oder so, aber das gehörte für mich irgendwie absolut dazu.
Ja, ja, absolut. Was ist mit Jochen Diestelmeier passiert? Also für mindestens zwei Alben völlig toneingebend und auch so, muss ich fast sagen, game-changing. sowas gab es ja tatsächlich noch nicht davor. Dann sich immer wieder neu erfunden, hakenschlagend und so. Löst diese Band auf. Dann kommt so ein Solo-Album, das nicht wirklich viel bewegt hat. So. Dann jahrelang nix. Dann so eine komische Cover-Platte zuletzt, die auch nicht viele Leute interessiert hat. Blumfeld Comeback dann auch noch irgendwie so mehr oder weniger aus der Verzweiflung geboren, weil man nicht mehr weiß, wo es hingehen soll. Dann dieses groß angekündigte Buch, von dem er links und rechts irgendwie Ohrfeigen sich abgeholt hat. So. Kann der sich nochmal aufrappeln oder so? Oder hat der das irgendwann verloren?
Ach, ich würde das nicht verloren geben. Also vielleicht...
Ich würde es mir sehr wünschen, das ist nochmal, aber es ist für,
aber klar, das ist natürlich gerade so diese ersten beiden Platten, was hätte er da noch draufsetzen sollen?
Genau, deswegen hat er sich ja dann irgendwie so völlig also in diese Schockrichtungen, also dann so Münchner Freiheit, George Michael irgendwie werden wollen und so. Also das war ja auch großartig, einfach zu wissen, so das habe ich irgendwie abgesteckt, da kann ich nichts mehr draufsetzen, ich mache was völlig anderes und so. Und diese Moves und... Irgendwie, also wer so Akzente setzt, ist es vielleicht auch irgendwann schwer, da nochmal was draufzusetzen.
Ich fand übrigens, vielleicht passt es dazu, und weil ich eh noch was sagen muss, bei so Bands wie Blumfeld oder Goldene Zitronen dann auch echt interessant, dass ich da auch viel mit so feministischen Ideen über solche Bands in Kontakt gekommen bin. Ne? Lass uns nicht von Sex reden, auf der ersten Blumfeld und auch bei den Zitronen, auf der das bisschen Totschlag, weiß ich gar nicht mehr, welcher Song es nochmal war. Sie kann es ihm beibringen, glaube ich, oder so. Und natürlich habe ich da nicht zum ersten Mal von Feminismus gehört oder Sexismus wahrgenommen. Das gab es schon. Aber in diesem Zusammenhang ja auch, wir haben ja jetzt wirklich nur Typen gehört.
Ja, ja. Zwei Stunden lang drei Typen reden über 100 andere Typen.
Genau. Und ich habe schon wirklich tatsächlich auch immer viel Musik von Frauen gehört. Also ich habe auch in den 90ern so Bikini Kill und Teen Drash und auch Nicht-Punk-Bands. So
ja, die Whole Sache mit der Teen Drash-Platte.
Genau, auch Tokotronic wieder. Genau. Die Cardigans und sowas. Und an alte, was du auch vorhin schon genannt hast, X-Ray Specs oder Blondie oder die Slits oder sowas. Aber tatsächlich in den 90ern eine Band mit Frauen oder eine Frauenband, die irgendwie Punk mit deutschen Texten macht, ist mir echt kaum was eingefallen. Es gab halt irgendwie
die Pop-Tarts. Kennst du die Pop-Tarts?
Oh ja.
Aus Berlin, die fand ich ganz toll.
Parole Trixi ist mir noch eingefallen, aber das habe ich nicht wirklich gehört. Die Vaginas gab es aus dem Ruhrgebiet, aber das hat man auch mal so mitgehört, aber es hat mich jetzt nicht so, habe ich jetzt nicht wirklich so gehört.
Ich habe unseren Kollegen und auch Experten und auch wieder einen Mann, Linus Volkmann, gefragt. Und dem ist auch nichts eingefallen, außer, was sagt er, spontan fallen mir nur Bambix und die Pestpocken ein.
Bambix fand ich auch super, holländische Band. Ja, die waren super. Aber eben auf Deutsch und mit deutschen Texten. Wobei ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl unbedingt hatte, dass das so ein reines Männer-Macker-Ding war. Also zumindest nicht dieses Umfeld und diese Läden, in denen ich mich so bewegt habe. Also natürlich gibt's da viel Mackertum und sowas.
Klar.
Aber eben nicht unbedingt, dass es jetzt so ein punk-spezifisches Ding war und dass ich eher den Eindruck hatte, dass man da, dass es da noch doch wirklich anders tun als so beim Hip-Hop oder so. Aber natürlich ganz anders als im Techno.
Aber war das auch ein Grund, warum ihr, die ja auch für Typen wart, die Musik gemacht haben, regelmäßig versucht habt und doch versucht habt, euch Frauengesang zumindest mit auf die Platten zu holen und live ja auch? Also Jana Palaska hat mit euch gesungen, Jule Merz, das fiel ja schon auf.
Ja, nee, ich glaube, das war irgendwie, weil man das gut fand. Also überhaupt nicht irgendwie so paternalistisch, hier, wir geben mal den Frauen jetzt eine Bühne oder so, ja, sondern klar, eher, weil man das irgendwie auch gut fand. Also ich bin halt irgendwie, also ich habe immer viel Musik von Frauen gehört, nur irgendwie Deutschpunk fällt mir überhaupt nichts ein.
Ja, heutzutage, um da auch noch ein bisschen optimistisch zu schließen,
gibt es ja ein
bisschen mehr.
Ja.
In der Richtung, also es gibt Bands wie Deutsche Leichen, Akne Kid Joe, wo auch Frauen mitmachen und nicht nur irgendwie im Hintergrund den Bass bedienen und sonst die Klappe halten sollen. So,
ja, ja, sondern maßgeblich
sind. Aber es ist
wie
immer
in allem, was ja momentan Gitarrenmusik ist. Also da ist ja wirklich völlige Zeitenwende. Also es gibt nichts Toteres als Gitarrenmusik, aber wenn irgendwo interessante Impulse kommen, ist das immer
bei aus mir auch. Ich habe in den letzten Jahren, wenn ich mich mal für irgendwie so eine Musik, wo genau, wo du sagst, wo das Rad nicht mehr neu erfunden wird, nicht mehr so viele neue Impulse kommen, und ich leider auch nicht mehr so oft irgendwie begeistert von Musik bin, wie ich das natürlich irgendwie vor 20 Jahren noch war, was dann natürlich irgendwie wahrscheinlich normal ist.
Sache,
so. Aber wenn ich mich in letzter Zeit für so Gitarrensachen, was weiß ich, dann waren das irgendwie so Snail Mail oder Jessica Lea Mayfield oder
Courtney Barnett und so.
Phoebe Bridgers, so Sachen. Also dann war das fast immer Musik von Frauen tatsächlich. Ja.
Das glaube ich bleibt auch erstmal so. Fände ich zumindest sehr gut.
Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Für den
die Zukunft des
Weibes. Für die Mackershow.
Wir lösen uns hiermit auf.
Naja.
Vielen Dank, Nagel. Ihr habt gerade jetzt über zwei Stunden Deutschpunk zugehört, wenn ihr das ja noch hört.
Mhm. Ich höre übrigens hier immer Thorsten und hier immer Nagel. Also ihr habt das sozusagen entschieden. Also.
Ja, wir machen das. Wir haben es unten unterm Tisch eben getreten und haben uns durch Morsezeichen gesagt, dass wir das so machen, um zu gucken, worauf du wie reagierst. Ja.
Ich habe keine Schienen schlagen in seiner Brust.
Ja, gut. Also, das war Thorsten Nagelschmidt. Vielen Dank, dass du da warst. Es ging um Deutschpunk. Es wird in den nächsten Folgen um andere Themen gehen, über die wir schon gesprochen haben hier. Ich sage das, was ich immer sage. Abonniert uns auf Instagram, Facebook, Twitter, vor allen Dingen aber auch natürlich den Podcast-Portalen, selbst den Streaming-Portalen, also Deezer, Spotify, iTunes, Apple, wo auch immer ihr das hört, musikexpress.de. Lasst uns Kommentare da, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns auch besonders darüber, dass ihr die aktuelle Folge weiterempfehlt. Gibt es noch irgendwas zu sagen?
Thorsten, dir gebührt das Schlusswort. Traditionell gehe ich mit so einem Zitat raus. Habe ich mir schon auch eins zurechtgelegt. Aber falls dir noch irgendwas auf der Seele brennt oder auf deinen zwei Seelen.
Mach du mal erst vielleicht.
Ich gehe immer mit einem Zitat raus, was aus dem jeweiligen Genre stammt. In diesem Fall ist es ein kompletter Song, den ich zitiere. Ein viersekündiger Song von den Ärzten, der Zusammenfassung heißt: Puh, das war harter Stoff. Letzter Song auf Le Frisur. dem zweitbesten Ärztealbum.
Okay.
Mittlerweile kennst du ihn, weil ich habe den gerade 1:1 vorgetragen.
Okay.
Da passiert nicht viel mehr.
Ah ja.
Von Frauenstimmen allerdings vorgetragen.
Ja. Ich kann nur sagen, Deutschland braucht Deutschpunk.
Sehr gut.
Oi, oi, oi.
Vielen Dank.
Dankeschön, mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Never Forget. Der 90er-Podcast mit Fabian Söthoff und Stefan Remus-Hannes.